Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Hallo Vanessa.
Hallo Lukas.
Schön, dich wiederzusehen zu unserer 20. Folge.
So schnell ging das schon.
Ja, das ist kein Teenager mehr, der Podcast.
Ist man bis dann Teen?
Ist jetzt ein Twen, ein Young Twen.
Weißt du, was ein Backfisch ist?
Ja, ist so ein Spruch, aber...
Es ist, ab 13 ist man ein Backfisch in Hamburg.
Warum?
Und ich habe sogar, als ich 13 geworden bin, habe ich so einen kleinen Fischanhänger für eine Kette bekommen.
Backfisch.
Ja, und das fand ich gar nicht so toll damals, weil niemand kannte das von meinen Freundinnen und alle fanden es weird. Und ich dachte halt, ich wäre jetzt so ein Iglu-Fischstäbchen.
Forelle Vierkant.
Ja.
Apropos Forelle Vierkant. Ich muss da die Küche meiner Klinik, muss ich da mal kritisieren. Denn letzte Woche Freitag gab es einfach in der Klinik ganzen Fisch. Das ist eine gute Sache an sich. Freitag gibt es sowieso Fisch. Aber ich muss sagen, das Klientel unserer Klinik, vor allem die Jugendlichen, da würde ich sagen, unter 20%, wenn überhaupt, hat jemals einen ganzen Fisch gegessen. Und die wussten auch einfach nicht, wie man diesen Fisch isst. Ich weiß es auch nicht, ich habe auch vorher noch nie einen ganzen Fisch gegessen und saß dann mittags mit dieser Aufgabe. Und ich weiß, dass relativ viel Essen zurückgegangen ist. Also ich hoffe, die werden nicht nochmal einen ganzen Fisch servieren.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die sich gedacht, ach, wir probieren es mal. Und so ist ja vielleicht auch eine coole Erfahrung. Und
ja.
Ich bin sicher, die sind doch eigentlich voll nett. Und voll achten doch voll drauf, was ihr mögt oder nicht.
Ja, und ich kriege auch ganz oft nochmal so mehr.
Haben sie Mitleid mit dir?
Die gucken mich
an.
Siehst
du so hungrig
aus? Scheinbar. Ansonsten habe ich diese Woche so ein bisschen, ja, das Erwachsenwerden am eigenen Leib gespürt. Also, ich merke, dass ich momentan recht wenig Bewegung in meinem Alltag habe und dass ich aber durch selbst gewählte Entscheidungen wenig Zeit nach der Arbeit habe, um mich dann zu bewegen oder irgendwas anderes zu machen. Unter anderem habe ich ja die Tour de France dieses Jahr auf meinem Insta-Account journalistisch begleitet. Aber das war tatsächlich auch recht viel Arbeit, ich habe mir das ja selber ausgesucht, das zu machen. Also es hat mich ja niemand gezwungen. Und dann habe ich das halt gemacht und dann war ich aber so da drin und habe gedacht, ja, jetzt muss ich die Videos auch machen, jetzt kann ich ja nicht einfach wieder aufhören. Und dann war das jetzt ganz schön viel Arbeit doch. Aber es hat auch Spaß gemacht. Und dann haben wir ja einen Hund, der ist ja auch nicht einfach so in die Familie gekommen. Und das führt dann eben dazu, dass wenig Freizeit bleibt. Und das merke ich gerade. Und die Wochenendtage sind auch mit irgendwie Orga-Kram und so, das, was unter der Woche dann trotzdem liegen bleibt, zu erledigen, so gefüllt.
Klassisches Erwachsenenleben, würde ich sagen.
Ja, bockt nicht. Und jetzt ist heute Montag. Ich habe ja eigentlich frei, aber ich war heute Morgen um 8 schon bei der Physio und muss nachher noch zur Zahnreinigung und danach zum Amt.
Mann. Ich finde das so witzig, wie du dich einfach immer noch weigerst. So, wir wohnen schon seit wir 18 sind nicht mehr zu Hause. Und trotzdem bist du immer noch so, Manu, ich will nicht erwachsen sein.
Ja, ich will auch einfach mal nichts machen.
Willst du auch 6 Wochen Sommerferien?
Ja.
Lukas, du weißt, dass du in 4 Wochen arbeitslos bist, ne?
Ja, das auch, stimmt. Ich habe mich diese Woche noch arbeitslos gemeldet. Ja, nachdem sich das in der Klinik dann ja komplett zerschlagen hat und ich jetzt ab im neuen Jahr arbeitslos bin. Oder nee, nicht im neuen Jahr, aber ab Mitte September bin ich arbeitslos. Aber dann haben wir ja erstmal was zu tun. Oder beziehungsweise sind ja erstmal auf Reise, das war ja schon geplant. Aber danach bin ich arbeitslos.
Ja.
Schauen wir mal, was
wird. Und jetzt?
Ja, jetzt gucken wir mal. Entweder finde ich noch einen Praktikumsplatz oder ich werde mit meinen ambulanten Fällen anfangen. Das hat ja den Vorteil, die Ausbildung hat ja den Vorteil, dass man da so relativ flexibel ist, wann man was macht. Man muss halt eine gewisse Zahl an Theoriestunden und Selbsterfahrung haben, dann kann man mit diesen ambulanten Fällen eben anfangen. Und das könnte ich jetzt theoretisch vorziehen.
Ambulante Fälle ist, dass er quasi Therapie gibt. Wie ein ganz normaler Therapeut arbeitet er, nur dass er dabei jemanden hat, der alle 4 Stunden mit ihm, ich glaube, alle 4 Stunden musst du mit einem Supervisor.
Häufiger. Nee. Ja, aber muss ich dann besprechen, was mit dem Supervisor besprechen, der trägt auch die Verantwortung für die Therapie, dem muss ich dann
übrigens
Bericht
auch ein
erstatten.
Tipp an alle, die einen Therapieplatz suchen, wenn ihr auch bereit seid, bei PIAS eure Therapie zu machen, also Psychotherapeuten in Ausbildung, das ist die Abkürzung davon, dann kommt ihr manchmal schneller an den Platz, weil dann habt ihr halt eure Therapie bei Leuten wie Lukas, die schon relativ weit fortgeschritten in ihrer Ausbildung sind, aber halt eben noch nicht fertig und meistens natürlich ein bisschen jünger. Aber die machen natürlich genauso gute Therapie, wenn nicht sogar noch besser, weil sie halt ja erstmal ganz frisch ihr ganzes Wissen gesammelt haben, super motiviert sind und weil sie ja auch noch von jemand anderem begleitet werden. So ein ausgebildeter Therapeut, ein Verantwortungsbewusster, der hat natürlich trotzdem jemanden, mit dem er seine Sachen regelmäßig durchspricht, aber es ist jetzt keine Pflicht und man kann auch genauso gut mit 20 Jahren mit niemandem über seine Behandlungsmethoden gesprochen haben.
Ja.
Und dann, also ich finde das immer gut, das ist wie bei Ärzten. Ich habe immer das Gefühl, bei jemand jungen, frischen, motivierten hat man im Zweifel besser Chancen als bei jemandem, der den Job halt schon seit 30 Jahren macht.
Und ist halt da auch nicht so eingefahren im Zweifel. Aber das kommt auch immer drauf an.
Aber ist auf jeden Fall ein Tipp.
Ja. Wie war deine Woche?
Ich bin sehr angespannt. Ich kann das nicht jetzt, ich weiß noch nicht, wie ich das erzählen darf. Ich glaube noch nicht. Ich muss mal fragen, damit ich es vielleicht nächste Woche erzählen kann. Aber ich habe ein relativ großes Projekt, was im Winter quasi fertig sein muss. Und das in der Kombi mit der Reise und mit einer anderen Sache, die wir nächste Woche noch erzählen können.
Und meine berufliche Unsicherheit in den letzten Wochen war ja auch jetzt nicht so leicht.
Ach, irgendwie, ich hasse das, weil bei mir, ich bin dann nicht traurig oder was auch immer, sondern das sammelt sich bei mir so alles so im Brustkorb und ich kriege einfach ganz so ein Herzrasen und bin so, ein kleiner gespannter Bogen. Flitzebogen. Aber auf die unangenehme Art und Weise. Ich kann das nicht loslassen. Weißt du, ich habe kein Ventil dafür. Das ist, als würde ich in meinem Inneren wie so eine Biene Pollen in meinem Brustkorb sammeln. Also Stresspollen. Und mit denen fliege ich so durch die Gegend. Und ich kann trotzdem alles machen.
Aber es ist schwer.
Ich bin auch nicht traurig. Aber ich bin so, ich habe so einen Pollenklumpen im Bauch, weißt du?
Aus einer Blüte, wo du es abladen
kannst. Ja, genau. Ich müsste Honig machen, aber kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie das rauskommt. Ich müsste aus dem Arsch pupen.
Bienenkotze.
Ja, achso, Honig kommt aus dem Mund.
Ich glaube, ja.
Stimmt, ja. Ich müsste den Stress umwandeln, weißt du? Aber schaffe ich nicht. Ich übe noch.
Ja.
Naja,
okay. Sind ja alle das erste Mal auf der Welt.
Ja, aber auch das letzte Mal, weißt du? Du hast nur die eine Chance.
YOLO.
Ende des Podcasts. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Liebe Grüße von den beiden Stimmungsbomben.
Yay. Es scheint die Sonne, ey, komm.
Schrei nicht so, das macht hier schlechte Töne im Ohr.
Ja, tut mir leid, Freunde, aber in Hamburg hat es jetzt wochenlang gefühlt geregnet.
Ja, und weißt du, was das Schlimmste daran ist?
Nee.
Meine Haare.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich sehe aus, als hätte ich Schamhaare auf dem Kopf. Das ist schlimm. Findest du mich noch attraktiv?
Nein, deine Haare, das ist wirklich furchtbar.
Fällt dir das auf?
Nein.
Wirklich? Hä, ich sehe so scheiße aus?
Nein.
Doch.
Nur deine Haare ein bisschen krisselig sind.
Bisschen krisselig? Junge, da passt ein Mensch rein.
Ja, aber du bist doch süß.
Das ist nicht süß. Süß sind Locken. Ich habe ja aber keine Locken.
Nein. Wir wollen weiter über das Wetter reden und das Wetter ist gerade gut, Vanessa. Das sollten wir jetzt wertschätzen. Deswegen sitzen wir hier drinnen, nehmen Podcast auf und gehen dann gleich raus und genießen die Sonnenstrahlen.
Okay. Ich würde laufen gehen.
Ja, dann mach.
Jetzt machen wir erstmal Thema der Woche.
Thema der Woche ist das Omega-Hoch, was uns hier einschnürt.
Nee.
Achso, dachte ich. NDW News der Woche.
Thema der Woche ist erstmal hier ein kleines Gedankenexperiment. Das habe ich auf Englisch gelesen.
Okay, hast du
übersetzt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das auf Deutsch genauso funktioniert.
Okay, ich mach die Augen zu.
Nee, das ist nicht so eins. Das ist jetzt keine Reise, sondern das ist quasi ein Rätsel. Okay, muss gut zuhören.
Kann ich nicht.
Ein Kind sitzt mit seinem Vater im Auto und beide haben einen Unfall.
Beinahe einen Unfall?
Beide haben einen Unfall. Sie haben einen Unfall im Auto.
Ja, der Vater hat den Unfall gebaut, oder?
Ja, ein Kind mit dem Vater hat einen Unfall. Die fahren gegen Baum und beide kommen ganz schwer verletzt ins Krankenhaus. Und als das Kind dann da eintrifft, ruft auf einmal einer der zuständigen Notärzte, das ist mein Sohn! Wie kann das sein?
Ein Mann baut den Unfall im Auto, mit einem Kind im Auto. Und der Notarzt sagt, das ist mein Sohn. In der Notaufnahme. Also der zuständige Arzt da. Und die Frage ist?
Wie kann das sein? Weil der Vater hatte ja eigentlich gerade einen Unfall. Ja, also wer ist das? Wer ist das da jetzt im Krankenhaus?
Der Notarzt.
Ja. Wer ist das für das Kind? Wenn der sagt,
so, der Opa. Sohn.
Nee, ist der Sohn.
Ja, was?
Es geht ja um das Kind.
Ach so. Ja, aber du hast gerade
In
gesagt,
welcher Verbindung steht einer der beiden Notärzte zu diesem Kind?
Ja, das ist dann entweder Stiefkind oder der Vater ist halt nicht der Vater.
Nein, das ist einfach die Mutter. Das ist einfach nicht gegendert.
Du hast gesagt, der Notarzt.
Einer der beiden Notärzte. Ich habe einfach nur die Notärzte nicht gegendert. So. Aber hast du daran gedacht, dass das auch...
Du hast der Notarzt gesagt.
Ich habe einer der beiden Notärzte.
Wir hören uns das gleich mal an.
Aber selbst wenn, kann ich ja Notarzt sagen.
Ja, okay. Ich möchte noch mal kurz zurückspulen.
Nee.
Warum? Dann können wir uns doch anhören. Und dann können wir weitermachen. Wenn wir es wissen.
Es ist doch egal. Es geht doch darum, dass ich gesagt
Ich weiß doch, welche News du rauswählst.
Ja.
Ja.
Dann welche News will ich denn raus?
Du willst es gibt, auf Twitter habe ich das gesehen, zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge. Nee. Was?
Ach so, das meinst du, wo die jetzt
wo
so...
Wo die gegendert sind.
Ach so, nee, das wollte
doch
ich
ein
nicht.
Punkt.
Nee, wollte
Ach so.
Ich nicht. Aber es geht ums Gendern, richtig.
Ah, okay, ja, Gendern.
Was auch immer, was ich jetzt gesagt habe, du hast den Punkt verstanden. Auf Englisch war das natürlich anders, weil es hieß One of the Doctors. Und dann ist das einfacher, weil es geht dann natürlich darum, warum hast du nicht gedacht, dass es ein weiblicher Doktor sein könnte. Aber das war das Grundprinzip davon. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass unser Kulturstaatsminister Carsten Weimer offiziell das Gendern in seiner Behörde verboten hat. Und das ist ja jetzt nichts Neues. In Hamburg gab es ja auch schon mal so einen zum Glück gescheiterten Volksentscheid zum Thema Gendern verbieten, wo sich auch so Wissenschaftler zusammentun und behaupten, dass wir der Untergang des Abendlandes im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Carsten Weimer ist großer Fan des Abendlandes. Also man darf kein Sternchen, keinen Doppelpunkt, kein Binnen-I und so weiter mehr benutzen. Nur noch klassische deutsche Sprache, wie er das genannt hat. Was auch immer das sein mag. Malabila. Und wo auch sonst, außer in der Bild am Sonntag, hat er da dann noch hinzugefügt.
Qualitätsjournalismus.
Ja, einfach. Es gibt Regeln, Lukas. Es gibt Regeln in der deutschen Sprache. Und da hast auch du dich dran zu halten.
Okay.
Und wissenschaftlich ist die Lage da ja klar. Sprache schafft Realität. Es gibt einen guten Grund fürs Gendern, der über linke Ideologie hinausgeht.
Das ist wirklich nur Ideologie, das ist Propaganda.
Ehrlich gesagt ist sogar in kritisch-feministischen Kreisen Gendern auch gar nicht so unkritisch betrachtet, aber halt aus komplett anderen Gründen, weil dieser Fokus auf gendergerechte Sprache zum einen oft sehr elitär geführt wird. Das heißt, es geht oft um ein Sprachniveau, was die meisten Menschen überhaupt nicht erreichen. Es ist sehr akademisch geführt. Die Leute werden gar nicht richtig abgeholt. Warum macht man das? Mit welchen, also was sind die Möglichkeiten? Ist es schlimm, wenn man es mal nicht macht? Also es wird ja auch immer so sehr von oben herab betrachtet, wie so oft bei so akademischen Diskursen.
Ja.
Und deswegen ist das in feministischen Kreisen gar nicht so unkritisch. Auch so das Thema Identitätspolitik. Und schafft man damit nicht eine noch größere Binarität? Also macht man damit nicht noch einen größeren Fokus auf Mann, Frau, anstatt dass man einfach sagt, wir alle sind... Also es gab ja auch schon so, es ist jetzt nicht wirklich in der Realität, aber so auf akademischer Ebene, so die Vorstellung X ans Ende zu hängen, also Ärzt X oder...
Also wie bei Latin X.
Ja, genau, also quasi ja, gar keine Endung mehr zu haben oder eine komplett neue Endung zu haben. Also so eine Art Neutrum zu schaffen.
Ja.
Also auch dieser Vorwurf, das kommt so krass aus der feministisch linken Ecke, das ist... Stimmt eigentlich nicht. Das ist eigentlich eher eine relative Meinung der gesellschaftlichen Mitte, vielleicht ein bisschen links der Mitte. Und es geht eben vor allem um diese Sichtbarkeit und das, was das Gedankenexperiment da eben gezeigt hat, dass man sich halt einfach wirklich, man stellt sich Männer vor, wenn man von Männern spricht. So, das ist halt einfach so und deswegen verstehe ich nicht, warum das so ein Riesending ist. Und es ist ja auch wirklich sehr einfach zu gendern. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal nicht gendert. Es geht ja um eine grundsätzliche Haltung und vor allem in der schriftlichen in einem schriftlichen Verkehr ist es ja auch wirklich nicht schwer, da jetzt nochmal ein I oder sowas hinten dran zu hängen. Aber was ich eigentlich oder warum ich das eigentlich erzählen wollte, ist nicht, um jetzt die 80.000. Diskussion über das Gendern zu führen, sondern weil ich einfach Herrn Carsten Weimer mal eine Plattform geben wollte, damit unsere HörerInnen den mal kennenlernen, den guten Mann, weil ich finde, dass...
Stellst du ihn uns jetzt mal vor?
Also nur ganz, ganz kurz, weil ich fand es ein bisschen funny. Weil eigentlich wollte ich habe diese News gesehen, dachte ich, ach Mann, nervig, habe ich den mal gegoogelt, weil ehrlich gesagt habe ich mich mit dem vorher nie beschäftigt. Fand es einfach witzig. Weil, also
für man jemanden, kennt ja auch das neue Kabinett gar nicht.
Weil für jemanden, der so auf, also so der vermeintlich so tut, als hätte er irgendeine Art von Wertekompass. Naja, also. Breite mediale Aufmerksamkeit erfuhr Herr Weimer 2018 insbesondere mit der Veröffentlichung seines Buches Das konservative Manifest, das als, Zitat, Gift für Linke und eine Zumutung für Rechte beworben wurde. Darin formuliert Weimer, wiederum Zitat, 10 Gebote der neuen Bürgerlichkeit. Mhm. Unter anderem Person würdigen, Familie lieben, Nation ehren, Tradition hegen, Recht und Ordnung respektieren und zu guter Letzt natürlich Gott achten.
Achten oder fürchten?
Beides. Er hat nämlich auch 13 Jahre lang für so ein christlich-konservatives Magazin eine Kolumne geschrieben.
Okay. Also ein gottesfürchtiger Mann.
Und sein Manifest grenzt sich von alten, reaktionären, konservativen ab und plädiert für eine Erneuerung der Gesellschaft. Weißt du? Und da frage ich mich doch jetzt, wo ist da die kognitive Dissonanz ausgebrochen? Weißt du? Wann war der Startpunkt dieses Seps im Gehirn, dass da die beiden Sachen nicht mehr zusammenpassen? Also er spricht von...
Hat er nicht ein konservatives Manifest?
Ja.
Und will die Gesellschaft neu machen?
Ja.
Ja, das ist
er. Ja, er grenzt sich von reaktionären Konservativen ab. Also er ist quasi der... Er ist ein Neokonservativer. Das ist, wie heißt das,
Oxymoron? Das ist ein Widerspruch in sich.
Und
das ist ja so, als wäre ich ein rechtsradikaler Antifaschist.
Ja, ich weiß nicht so ganz genau, was sein Ziel ist. Aber vor allem als jemand, der jetzt in diesem Zuge auch sagt, Gendern vertiefe aus seiner Sicht vielmehr die Spaltung unserer Gesellschaft, frage ich mich doch, hast du dir selber zugehört? Also wo ist denn
er da nicht die Spaltung? Er spaltet ja nicht die Gesellschaft, sondern er hat ja eine klare Vereinigung der Gesellschaft unter Gott und den Traditionen gepredigt.
Richtig, aber wie so oft in dieser Art von...
Altem weißen Mann.
Na, so, wie heißt das, Argumentationslinie, wollte ich sagen. Passt es halt alles nicht zusammen. Also wen, also am Ende, er möchte nicht Personen würdigen, sondern Personen, die sind wie er würdigen. Er möchte nicht Familie lieben, er möchte die Art von Familie lieben, die er für richtig hält. Er möchte nicht die Nation ehren, sondern weiße Menschen, cis-konservative, traditionelle Menschen möchte er ehren. Und wenn man Tradition hegen würde und wenn Sprache sich niemals verändern würde,
dann würden wir
dann
aber
würde
ganz
mein abschließender
sprechen.
Satz jetzt lauten: Die Sprache, ein wandelbar Wesen, kehret nimmer zum Stande der Erstgestalt zurück. Sie lebt im Geiste des Volkes und formet sich nach dessen Sitten, Gedanken und Begehr.
Ja.
Und das war's. Jetzt kommen wir zum Thema der Woche. TDW, Thema der Woche.
Das Thema der Woche ist Essstörung und da vor allem die Anorexie, weil du betroffen warst.
Mhm.
Und du einfach mal erzählen wolltest, wie das so war und wir dann gemeinsam gucken, wie man da wieder rauskommt, was so Warnzeichen sind, wo man Hilfe bekommt und wie es dir heute geht, was du jetzt vielleicht davon noch merkst. Vielleicht fangen wir damit sogar an. Was merkst du heute noch davon?
Von der Essstörung?
Mhm.
Am meisten, glaube ich, die Angst, rückfällig zu werden.
Mhm.
Und dass das schon auch noch viele Entscheidungen beeinflusst.
Beim Essen?
Ja, beim Sport. Also, dass ich zum Beispiel immer ein bisschen Angst habe, okay, mache ich das jetzt, weil ich... Also zum Beispiel kennt man das ja, dass man sich manchmal so ein bisschen zum Sport zwingen muss. So, weil man weiß, okay, wird mir jetzt gut tun, aber gerade eigentlich gar keinen Bock.
Ja.
Oder so über die eigenen Grenzen gehen körperlich, so ein bisschen einfach sportlicher Ehrgeiz, sage ich mal so.
Da, ja, weiß da ich, die Grenze zu finden zwischen,
da das weiß ist jetzt ich nie, übertrieben. Genau, ist wirklich sportlicher Ehrgeiz oder ist das, weil ich mich gerade hässlich finde oder abwerte oder was auch immer, so ist das gerade getrieben von einer Essstörung.
Und oder auch von normalen Gedanken, ich möchte mich vielleicht verändern, vielleicht definierter, muskulöser, was auch immer zu werden. Es gibt ja solche Gedanken gibt es ja auch und die können ja auch im gesunden Rahmen da sein.
Ja, aber ich glaube, das zum Beispiel kann ich nicht mehr gesund haben. Mhm. Also ich glaube, jede Art der gezielten körperlichen Selbstverbesserung, das würde auch gegen das gehen, was ich mittlerweile, wie ich Körper betrachte. Mhm. Also ich finde nicht, dass Körper etwas optisch Optimierbares sein sollten. Und ich glaube, ich persönlich für mich habe, also möchte das nicht nie wieder machen. Also man kann, also oder ich wird oder setze mir noch Ziele, fitter zu werden, schneller zu werden, stärker zu werden. Aber nie wieder soll das Ziel den Fokus haben, wie ich aussehe, weil das meiner Meinung nach nie auf eine gesunde Art und Weise passiert, weil das nie ein Ende hat, so eine Ziele. Also so, ich möchte fitter werden oder ich möchte schlanker sein oder ich möchte ein Sixpack haben oder sowas. Ich finde, also für mich ist das kein Ziel, weil dein Ziel ist ja eigentlich, ich möchte mich wohl in meinem Körper fühlen. Aber ein Sixpack ist keine Garantie für sich wohl in seinem Körper zu fühlen. Da gehört ganz, ganz viel mentale Arbeit zu.
Ja.
Und wenn man so, ich möchte besser aussehen, das hat kein Ende. Also dann hast du die 10 Kilo abgenommen. Ja, okay, aber dann findest du immer noch, also vor allem, weil dieser Prozess setzt ja voraus, dass man sich mit seinen eigenen Fehlern auseinandersetzt. Man analysiert, wo ist das Problem? Also warum sehe ich in meinen Augen nicht besser aus? Dann arbeitet man an diesen Sachen und das Einzige, worauf man sich ja die ganze Zeit fokussiert, ist seine eigenen Shortcomings. Also das, was man an sich hässlich findet.
Oder nicht hat, ja.
Genau, und sobald das weg ist sozusagen, findet man was Neues, weil man das eigene Bewusstsein so darauf gepolt hat, an seinen Fehlern zu arbeiten sozusagen, dass immer ein neuer Fehler hinzukommen wird. Und man erreicht dieses vermeintliche Ziel von, ich werde besser aussehen, gar nicht. Sondern man, also es heißt dann halt endlos.
Ja, in der Essstörung ist es endlos.
Auch so, weil, also, wenn
naja, man kann ja ein Ziel haben. Man kann ja sagen, ich möchte so und so viel wiegen oder.
Okay, aber warum? Was ist denn, also wenn du jetzt sagst, ich will 80 Kilo wiegen, was willst du dann eigentlich?
Dann möchte ich, zum Beispiel ist das ein Ziel, wenn ich einen Wettkampf mache oder so.
Ja, okay, aber wie viele Leute trifft das zu?
Weiß ich nicht. Nicht so viele wahrscheinlich.
Wenn du jetzt sagst, ich will abnehmen,
ja.
Was ist dein eigentliches Ziel?
Mich wieder wohler zu fühlen in meinem Körper.
Richtig, aber wenn du jetzt zum Beispiel viermal die Woche zum Sport gehst, läufst, Bestzeiten schaffst, dich gesund ernährst, keine, sagen wir, du hättest jetzt Akne, keine Akne mehr hast oder keine Bauchweh mehr oder so, dann fühlst du dich doch wohler.
Ja.
Hast du dann 5 Kilo abgenommen?
Vielleicht.
Vielleicht auch aber auch nicht.
Ja.
Also ist das Ziel, sich wohler
zu fühlen. Aber das ist wahrscheinlich leichter quantifizierbar.
Aber es ist falsch quantifizierbar.
Richtig.
Weil du hast dann die 5 Kilo abgenommen, aber fühlst dich gar nicht wohl, weil du vielleicht an den eigentlichen Problemen nicht gearbeitet hast. Weil du zum Beispiel eigentlich, keine Ahnung, sagen wir, eigentlich zur Therapie müsstest oder eigentlich mal mehr Gemüse essen müsstest. Und das übersieht man dann eben in diesem Prozess oder in diesem Fokus.
Ja.
Nein, also das ist meine Meinung dazu, aber
fangen wir mal grundlegend in der Gesellschaft an, finde ich. Also, es gibt eine relativ alte Forsa-Studie und die hat gesagt, dass tatsächlich jede zweite Frau zwischen 20 und 60 weniger wiegen möchte und eine längerfristige Diät gemacht hat. Und für die es, dass es für jede zweite Frau ungefähr verbotene Lebensmittel gibt.
Ja, das wundert mich nicht.
Schon heftig. Hast du noch verbotene Lebensmittel?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Lebensmittel, die mir noch schwerer fallen zu essen als andere.
Mhm.
Also es gibt ja diesen Begriff von Fear Foods bei Essstörungen.
Das ist ja das.
Ja, nein. Verbotene Lebensmittel sind ja oft eher sowas, von dem man auch, vielleicht wenn man sich noch nicht so wirklich mit Ernährung auseinandergesetzt hat, das ist ja eher das, was diese Umfrage meint, dass man so mal gehört hat, dass das irgendwie schlecht ist, so Kohlenhydrate oder sowas, so Brigitte Sommer-Diät-Tipps. Aber Fear Foods sind Essen, die aus irgendeinem Grund von der Essstörung als gefährlich eingestuft worden sind. Und das hat gar nichts mit Kalorien zu tun. Also es sind oft hochkalorische Lebensmittel, aber nicht immer. Also zum Beispiel eins meiner krassen Fear Foods waren rote Paprika.
Hm.
Und da habe ich jetzt kaum noch welche, aber schon ein paar, wo ich an einem Tag, an dem ich nicht so mental stark bin oder wenn ich mich vielleicht eh schon nicht so wohl fühle, vermutlich dann eher sagen würde, nee, die esse ich jetzt deswegen nicht. Aber es sind so wenig, dass ich sagen würde, dass es mich nicht wirklich beeinflusst oder nicht dazu führt, dass ich jetzt nicht ausgewogen esse.
Ja.
Aber es sollte eigentlich hauptsächlich um meine Essstörung gehen, weil ich dazu so oft Fragen bekomme, ne?
Ja, aber ich dachte so ein bisschen.
Ja, ja.
Ein bisschen.
Fühlt man sich nicht so alleine.
Ja.
Aber soll ich.
Also, es ist halt sehr weit verbreitet, Thema Essen.
Ja.
Ne, weil es uns alle betrifft. Offensichtlich. Und jeder da so ein bisschen ein Thema haben kann.
Mhm.
Ja. Ja. Ja, genau. Wie ging es denn bei dir los? Also war Essen und Gewicht schon immer ein Thema bei dir?
Nein. Nein, war es nicht. Also, ich meine, du kennst mich ja. War es
Ja.
nicht. So meine kompletten Teenager-Jahre war ich immer, habe ich auch ein paar Kilo mehr gewogen als jetzt. So, ich war, habe immer viel gegessen und gerne gegessen und hatte auch eigentlich nie ein richtiges Problem mit meinem Körper. Also ich war immer schon so die breiteste, kräftigste von meinen Freundinnen, weil meine Freundinnen waren alle sehr dünn und schmal. Und ich hatte immer so eine weibliche Figur. Und in meinem Auslandsjahr zum Beispiel, ich war ja in Neuseeland, da habe ich mich übelst gut gefühlt. Da hatte ich so einen Selbstbewusstseinsboost, weil da so die Durchschnittsgröße einfach ein bisschen größer war als bei uns in Deutschland. Also da haben die meisten Mädels so eine 38, 40 getragen. Also jetzt in meinem Alter. Und ich konnte mir endlich mal so Klamotten mit meinen Freundinnen teilen. Ich konnte was hin und her tauschen. Wir konnten zusammen shoppen gehen und die gleichen Sachen anprobieren und so weiter. Und das war so. Und die Jungs waren auch alle so voll auf Kurven. Und das war halt damals bei uns nicht. Also mit 15, 16, die Jungs bei uns fanden kleine Mädchen toll. So dünn und schmal und blond und ruhig wie möglich. So war ich halt noch nie. Und deswegen, das hat mir einen richtigen Boost gegeben. Und deswegen war ich eigentlich so mit 16, 17, wo die meisten Leute ja wahrscheinlich so eine sehr unsichere Zeit mit ihrem Körper haben, war ich eigentlich ziemlich selbstbewusst.
Und war Essen aber Thema in deiner Familie?
Also es wurde schon immer kommentiert, dass ich, also so was ich esse, also jetzt nicht total so, also nicht so, oh, Vanessa isst zu viel oder sowas, aber so, es wurde immer so ein bisschen Auge drauf gehabt. Also so, weil das Problem war, ich hatte halt auch nur den Vergleich zu meinen dünnen Freundinnen, die wurden halt immer angehalten, mehr zu essen. Also denen wurde immer
Ja.
gesagt, willst du hier nicht noch was oder wollen wir hier nicht noch ein Crepe essen gehen oder so? Und bei mir wurde halt immer eher gesagt, nee, du hast es schon was gegessen oder willst du nicht mal eine Scheibe weniger Brot essen und vielleicht mehr Gemüse? Also es wurde so ein bisschen so, es war der Versuch, mich in eine gesunde Ernährung zu leiten. Es war jetzt kein Bodyshaming und es ging auch nie um meinen Körper.
Außer von einer Oma.
Ja, von meiner Oma, das stimmt, aber meine Mutter zum Beispiel, die hat auch selber nie, 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 nie schlecht über ihren Körper geredet und auch noch nie eine Diät gemacht. Also, meine Mutter ist der körperneutralste Mensch, den ich kenne. Erst so, als sie vielleicht ein bisschen älter war, hat sie dann vielleicht mal so auch über das Älterwerden so geredet.
Jetzt vor ein paar Jahren hat sie einmal
Ja,
mit ihrem Partner eine Diät gemacht, aber das war es auch.
aber also als ich, bis ich 18 war, auf jeden Fall war das,
Ja.
habe ich es nie mitbekommen. Es war wirklich noch nie
Das war bei
Thema.
mir anders. Also meine Eltern haben schon manchmal Diät gemacht, so frisst die Hälfte oder keine Ahnung. Meine Mutter dann auch, ein paar, weiß nicht, ein paar Wochen lang jeden Morgen einfach so einen Teller
Brühe,
Brühe
ja,
gegessen.
das weiß ich noch. Da kannte ich dich schon.
Ja.
Ja, sowas gab es bei uns zu Hause
Und
nicht.
mein Onkel hat mal so eine ganz komische Diät gemacht. Er hat da so eine gesättigte Salzlösung getrunken und musste dann ganz
Brühe.
viel auf Klo. Also es gibt ganz komische Art von Diät. Aber ja.
Nee, also das hatten wir zum Glück nicht. Und nee, also das gab es nicht. Aber ich habe natürlich schon mitbekommen, dass ich anders aussah als meine Freundin. Und das wurde auch zu Hause mir so gespiegelt, sozusagen. Und dann, als ich dann so ein bisschen älter wurde und als wir dann ja auch schon zusammen waren, da warst du eine Zeit lang im Ausland. Und ich weiß nicht mehr warum, ehrlich gesagt. Es war natürlich schon immer mein ganzes Leben so dieses, ach, ich möchte dünner sein und ich möchte eine Diät machen. Einfach so diese Gedanken, mit denen so einfach fast jede Frau aufwächst.
Das ist ja auch gespielt, ja.
Ja, und da, als du dann im Ausland warst, da warst du 6 Wochen weg, da habe ich gedacht, was könnte ich Romantischeres machen, als 5 Kilo abzunehmen? Und ich fand so die Idee davon, dass du so am Flughafen ankommst, ich bin plötzlich dünn, war so für mich so ein, ich war so, oh mein Gott, das wird so toll. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich einfach eine richtige Radikaldiät gemacht, übelst ungesund natürlich, einfach wirklich basically gar nichts mehr gegessen. Achso, übrigens, an dieser Stelle der Hinweis, ich spreche in dieser Folge auch über Verhaltensweisen der Essstörung, die als Tipp bzw. Anleitung für eure Essstörung benutzt werden können, wenn ihr eine habt. Das heißt, wenn ihr eine aktive Essstörung habt, die euch dazu verleitet, euch von anderen Tipps zum Dünnwerden zu holen,
Dann schaltet bitte aus.
dann schaltet aus, ja. Weil ich rede jetzt auch über Sachen, die ich gemacht habe oder die mir damals quasi nicht geholfen haben, aber einfach Verhaltensweisen, die ich damals an den Tag gelegt habe. Und das kann sehr triggernd sein. Also, aber ich spreche nicht über Gewicht oder sowas, keine Sorge. Also habe ich genau, da habe ich damals einfach so FDH gemacht und war einfach so auf, so habe halt die gemacht und das war auch ziemlich einfach für mich eben, weil ich nicht kein schwieriges Verhältnis zu Essen hatte, hatte ich auch nicht so dieses Thema emotionales Essen oder so. Und ich habe in der Zeit auch super viel, weil ich außer Haus, weil ich da so in dem Studium so krass eingespannt war und dann war das auch einfach. Und dann habe ich auch abgenommen, dann kam es ja auch an und warst so, hey, du hast abgenommen. So, also es war so.
Ja, du hast positives Feedback bekommen. Ich
Ja.
habe gesagt, du siehst toll aus.
Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass du das jetzt so wahnsinnig viel besser fandst als vorher, oder? Fandst du das?
Kann ich mir nicht erinnern. Also ich weiß, dass ich das, was zu dir gesagt habe und dass ich das toll fand, wie du aussiehst und aber wir haben uns halt auch 7 Wochen nicht gesehen.
Also ich hatte nicht das Gefühl, dass du das, dass es für dich von großer Relevanz war, aber ich glaube, du hast dich so für mich gefreut, sozusagen. Aber ich habe natürlich, man sagt ja auch so, ab einer bestimmten Kilozahl, dass die Leute anfangen, das zu sehen.
Und das
Und
war auch so.
das war dann auch so. Und dann hat man natürlich viel Feedback bekommen. Und das war ja auch in der Phase, in der ich psychisch eh schon sehr angeschlagen war, auch durch die Trennung meiner Eltern, durch das Studium und so was. Da habe ich ja auch schon in mehreren Folgen drüber gesprochen. Und Essstörungen sind ja auch ein klassisches, nicht klassisch, aber sehr typisch für ADHS-Patientinnen. Weil Essen, Essen vergessen, Überessen, emotionales Essen, Impulskontrolle, Suchtverhalten, alles das ist ja eine typische Begleiterscheinung von ADHS. Und eine Essstörung ist ja auch ein Suchtverhalten.
Ja.
Und dann habe ich eine Diät gemacht und dann habe ich das so weitergemacht. Und dann ging das bestimmt über 2 Jahre immer so sukzessive, immer ein bisschen mehr. Und weil wir dann ja auch alle zusammen Fitness gemacht haben und in dieser Fitnessbubble auch waren, haben wir halt alle unser Essen abgewogen, also du, unsere Freunde. Es war so ganz normal. Und
Ja.
es war auch ganz normal, dass man irgendwie eine Diät macht. Es war ganz normal, dass man auf seine Kalorien achtet, dass
Viel
man
Sport macht.
viel Sport macht, Ersatzlebensmittel zu sich nimmt,
Light Lebensmittel.
Leitlebensmittel. Also es war wirklich alles ganz normal. Und darin hat man in der Essstörung natürlich einen sehr, sehr großen Nährboden gefunden.
Beziehungsweise es fiel halt dann auch dadurch nicht auf, ne? Also wir standen da beide mit der Waage in der Küche. So. Und ich habe halt irgendwann aufgehört.
Ja, und ich glaube, der Punkt, der die Essstörung von einem vielleicht gestörten Essverhalten oder von einem kontrollierten Essverhalten unterscheidet, ist, was es halt dann mit einem macht, wenn man trotzdem isst. Weil du hast dann vielleicht auch deine Tomaten abgewogen, aber wenn du eine Pizza gegessen hast, dann hast du halt eine Pizza gegessen.
Ja.
Und damit war der Tag für dich immer noch genauso ein Tag wie jeder andere. Für mich ist irgendwann die Scham und die Schuldgefühle, also vor allem die Schuldgefühle nach dem Essen, das war eigentlich mein Hauptsymptom und das auch, was mich am meisten belastet hat und was auch dann am meisten dazu geführt hat, dass ich wirklich irgendwann dann halt krank geworden bin. Also ich habe was gegessen, ich habe mir vorher so, ich hatte mir sogar die Kalorien quasi dafür aufgespart.
Das ist auch kritisch, ne?
Naja.
Das ist eins der das ist halt Einschränkung der Kalorienzufuhr, indem man halt auch vorher, also so bilanziert zum Beispiel, oder halt irgendeine andere Mahlzeit auslässt. Also ich weiß, wir gehen abends essen, dann esse ich keinen Mittag, dann kann ich mir abends den Pizza essen mit allen und es fällt nicht auf.
Ja, genau. Das ist, habe ich natürlich gemacht. Das wird einem ja auch empfohlen, also auch von diesen ganzen Fitnessseiten. Also nichts anderes ist das ja. Ja, morgens weniger und dann kannst du abends dir eine Pizza gönnen und sowas. Also früher gab es auch so dieses Thema Cheat Day, war ganz groß. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe keinen Cheat Days gemacht, aber ich habe dann halt den ganzen Tag nichts gegessen, um abends eine Pizza zu essen. Und selbst wenn ich wusste, dass es in meine Kalorien reinpasst, hat mich das fertig gemacht. Also ich hatte so ein schlechtes Gewissen nach dem Essen. Ich habe danach alles durchgerechnet. Okay, wie oft habe ich abgebissen? Warum habe ich das gemacht? Hätte ich das mir auch sparen können? So toll war die Pizza doch gar nicht oder was auch immer es war.
Also essen dann madig, selber madig reden.
Ja, und das eigene Verhalten. Und das wurde immer schlimmer. Also irgendwann war das wirklich nach jedem Bissen quasi. Es war wirklich völlig egal, was ich gegessen habe, wie gesund oder wie wenig das war. Jedes Bissen Essen war mit Schuld und Scham behaftet. Und das hat mich komplett fertig gemacht, weil ich wusste schon noch kognitiv, ich muss essen und ich wollte auch essen, weil ich war ja auch sportlich und ich wollte ja auch meine sportlichen Erfolge nicht kaputt machen. Also ich wusste ja, ich brauche jetzt zum Beispiel Protein, um meine Muskeln aufzubauen, was ja ein
Ja.
Ziel von mir war. Und dann habe ich mich halt gezwungen zu essen, weil ich wusste, ich brauche das, aber diese Schuldgefühle haben einen trotzdem erdrückt, egal wie doll man das vorher wollte. Und das war so ganz, ganz lange so eine Phase, in der ich mich befunden habe. So zwei Seiten. Dieses schon noch bewusste, was man braucht und was gesund ist. Also mir war schon klar, dass man halt auch Lebensmittel braucht.
Nährstoffe.
Genau, und meine Essstörung war zum Glück dann nicht so stark, dass sie mich davon komplett abgehalten hat. Aber halt diese dauerhafte Scham und dieses Rechnen und dieses auch gucken, wie kann ich es beim nächsten Mal anders machen, wie kann ich das vermeiden, wie kann ich es abtrainieren. Das ging natürlich auch mit sehr viel Sport oder Bewegung einher. Und Wahrscheinlich war das auch das, was dich so am meisten betroffen hat, oder? Weil ich musste das halt immer so durchsprechen.
Ja, wir haben sehr viel geredet darüber, dieses Thema. Also du hast es ja nicht alleine mit dir ausgemacht, sondern du hast dann mit mir darüber geredet. So, konnte ich mir das erlauben und war das okay? Und ich habe das damals noch nicht so gesehen, dass das eine Essstörung ist, weil ich bin ja dein Partner und ich dann, also so, woher soll ich das wissen? Ich habe das gerade studiert vielleicht, aber wenn man das halt so miterlebt und ja auch mit da drin ist, dann habe ich das erstmal gar nicht erkannt, dass das jetzt schon wirklich störungswertig ist, sondern ich dachte halt, es war im Rahmen des sportlichen Lifestyle sozusagen und habe dann deswegen mitgemacht und habe dann mit dir gesprochen, so ja, das ist doch okay, du hast doch so und so viel dich bewegt, hier deine Uhr sagt doch so und so viel Kalorien hast du verbrannt, du hast so und so viele Schritte gemacht, das passt schon und das war echt auch anstrengend, weil du dich da halt gar nicht von lösen konntest von diesen Gedanken, von diesen negativen Gedanken und auch wenn man das irgendwie rational versucht hat aufzuarbeiten und zu sagen, nee, guck mal, das hätte sogar, oder hat ja sogar reingepasst, dann war es trotzdem nicht okay, so hätte ja nicht sein müssen, warum, ich hätte doch einfach nur eine halbe Pizza essen können, so. Das war extrem anstrengend, ja, auf jeden Fall.
Ja, und das war auch für mich richtig anstrengend. Also es war auch körperlich anstrengend, weil ich, also gefühlt hat die Hälfte meiner Gedanken daraus bestanden oder noch mehr. Und
Da ist ein weiteres Kriterium, ne? Also, dass die Gedanken so ein, das nennt man dann, einen wesentlichen Raum einnehmen. Also so ein,
hier ist ein
diese
Kriterium
Sorgen,
für eine Diagnose
ja, dafür, dass es
quasi.
auf jeden Fall schwierig ist. Das, nee, nicht für die Diagnose, aber das ist halt, also das ist Teil, wenn man diese Gedanken hat, dann ist das Teil ja, des Krankheitswerts. Dass man halt da sich extrem lange sorgt oder grübelt und da auch nicht rauskommt, solche Grübelschleifen gerät und solche Sachen.
Ja. Und neben diesem Schuldgefühl sind zwei andere Dinge meiner Meinung nach, also neben der Chance, dass man stirbt, die schlimmsten Dinge an der Essstörung. Zum einen, dass man sehr viel lügt. Nämlich, also man merkt ja irgendwann, okay, mein Essverhalten ist nicht mehr in einem sozial akzeptierten Rahmen sozusagen. Oder man kriegt langsam vielleicht schon Kommentare, hey, jetzt musst du einmal mal aufpassen, du bist doch jetzt schon so dünn. Und diese Kommentare befeuern die Essstörung extrem. Also man denkt sich so, oh mein Gott, jemand hat gesehen, wie dünn ich bin. Also es gibt für eine Essstörung keinen besseren Kommentar als, ich mache mir Sorgen um dich, du siehst so krank aus, du siehst dünn aus. Einmal hat ein Arzt zu mir gesagt, dass ich hatte so Probleme mit der Hüfte. Dann hat er gesagt, naja, das kann auch daran liegen, dass sie so dünn sind. Alter, das war der schönste Tag meines Lebens zu der Zeit. Und ehrlich gesagt sind das auch noch Momente, das sind die Momente, die ich am meisten vermisse. Meinen dünnen Körper vermisse ich fast gar nicht mehr, aber die
Die
Kommentare zu
Aufmerksamkeit.
meinem Dünnsein, die vermisse ich. Und ich kann nichts dagegen tun. Also manchmal denke ich darüber nach, oh Mann, also Vanessa, weißt du noch, als der Arzt gesagt hat, wie dünn du bist? So, dass ich weiß nicht, wie ich das abstellen kann.
Nee, ich auch
Ich
nicht.
möchte es auch nicht mehr werden, aber
Ja.
das vermisse ich trotzdem. Und
Gleichzeitig war ja auch das Schlimmste, was dann passiert ist, einmal als, warum auch immer, hat dann jemand zu dir gesagt, ach, du siehst ja jetzt auch besser aus, du hast ja irgendwie ein Kilo zugenommen oder so.
ja, das ist natürlich auch.
Da war für mich dann klar, okay, jetzt ist es hier. Weil das war am Geburtstag von deiner Mutter, hat es jemand gesagt und dann sind wir quasi gegangen. Und du warst so fertig und am Boden, dass ich überhaupt nicht wusste, was ist und bis du es mir dann irgendwann erzählt hast. Und dann war ich so. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr gesund.
War das für dich so ein Schlüsselmoment?
Ja.
Ja, das kann sein. Das war natürlich schlimm, wenn sowas jemand gesagt hat. Also jeder Kommentar war eigentlich schlimm. Und es war irgendwann auch ganz komisch, weil ich mich selber auch, also ich habe Fotos gesehen und dachte mir so, Gott, das sieht ja gar nicht mehr gut aus. Das ist jetzt viel zu dünn. Aber im nächsten Moment halt wieder nicht. Also die Körperschemastörung wurde dann auch immer schlimmer. Also kannst du ja mal erklären, was das ist.
Ja, das ist, wenn man quasi seinen Körper nicht mehr richtig einschätzt, die Maße des Körpers. Also dann kann man die Maße des Handgelenks wissen, die dann nicht mehr die PatientInnen, also die schätzen das dann völlig falsch ein, viel größer. Die sehen sich auch viel breiter und größer im Spiegel, als sie eigentlich sind. Und dann kann man da so Übungen machen, dass man quasi eine Schnur um die Hüfte legt oder so und sie dann vorher sagen lässt, guck mal, was glaubst du, wie breit ist deine Hüfte? Dann legen die das aus und dann vergleicht man das mit dem echten Wert und dann sehen die, oh krass, das ist eigentlich nur die Hälfte. Und das sind also Interventionen quasi.
Ja, also das merke ich auch, es ist wirklich krass, die Körperschemastörung. Man sieht sich wirklich, wirklich, es ist, als würdest du,
Eine andere Realität sehen.
ja, es ist wirklich, als würdest du, hättest du Drogen genommen und würdest etwas anderes sehen. Ich sehe, mein Spiegelbild heute ganz anders als noch vor 3 Jahren. Es ist ein anderer Mensch, der mir entgegenblickt. Ich kann das nicht erklären, aber ich weiß ja zum Beispiel, dass ich immer auf die gleichen Stellen gestarrt habe und immer die gleichen Stellen abgewertet habe. Und wenn ich die jetzt im Spiegel sehe, sehe ich die immer noch. Und ich kann auch immer noch erkennen, was damals quasi mein Problem mit diesen Stellen war. Also ich sehe, ah, okay, keine Ahnung, hier ist eine Rundung oder eine Delle oder was auch immer. Aber das Bild, was davon in meinem Kopf erzeugt wird, ist, also ich kann trotzdem noch den Rest meines Körpers sehen und denke mir so, ja, okay, aber wie soll denn auch meine Hüfte oder so jetzt anders aussehen? Es wäre ja auch komisch, wenn die jetzt irgendwie so wäre oder also wo ist das Problem?
Ja.
Und das ist krass. Also das ist schon eine heftige Verschiebung, die man in dem Moment überhaupt nicht mehr steuern kann. Also da kannst du nichts gegen machen in dem Moment, außer halt dann natürlich langfristig Therapie. Aber wenn man erstmal drinsteckt, sieht man sich halt wirklich ganz, ganz anders.
Ist wie diese Spiegel, die den Körper verzerren.
Ja, genau, so. Aber da weißt du ja, okay, das ist jetzt eine Verzerrung, weil es zu extrem ist.
Naja,
Aber in deinem
aber als
eigenen
Beispiel
Spiegel sieht es
für die
normal
Hörenden,
aus.
dass sie wissen, ja, wie man sich
Ja.
das ungefähr vorstellt.
Deswegen hilft es auch gar nicht, wenn man sehr dünnen oder essgestörten Menschen dann sagt, hey, du bist doch schon so dünn. Die sehen, also, und wenn die dann sagen, nee, das stimmt nicht, die sehen das im Zweifel wirklich nicht. Und da
Ja.
muss man auch nicht mit denen diskutieren.
Nee, das bringt nichts. Das kann man sich sparen.
Also, was ich sagen würde, was ganz schlimm ist, ist halt einmal diese Schuldgefühle und dann das Lügen, weil man halt anfängt. Also, ich habe angefangen, Essen heimlich wegzuschmeißen, zu behaupten, ich hätte was gegessen, was ich nicht gegessen habe, Essen auszuspucken heimlich, ge Dinge gegeneinander auszutauschen, also zum Beispiel zu behaupten, ich, keine Ahnung, würde gerade eine Sprite trinken, war halt was für Sprudelwasser oder so, also so, sowas. Was man auch macht, und das ist für Leute, die nicht betroffen sind, wahrscheinlich so ein moralisch verwerfliches Verhalten, aber es ist die Krankheit, die das macht, andere zwingen zu essen, beziehungsweise anderen Essen unterzujubeln. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil man hofft, die Dünnste im Raum zu sein, weil die Identität in dem Moment darauf beruht. Deswegen ist Anorexie auch so gefährlich, wenn man mit anderen anorektischen Patientinnen sich darüber austauscht, weil da die Anorexien miteinander extrem gerne konkurrieren. Die
Ja, das geht
lieben
darum,
den
die ja.
Vergleich und das
Wer
gegenseitige
ist die
Pushen.
Süchtigste
Ja.
quasi?
Also da gibt's, das ist eine Leistungsfrage. Deswegen ist über Anorexie zu sprechen auch so triggernd und so gefährlich. Anders als jetzt zum Beispiel über Drogenkonsum zu sprechen oder sowas. Ist, ja, ich weiß, weil das
Ist
einen auch,
auch lösend, ja.
ja, auch, aber es ist, hat nicht diesen
Ja.
Vergleichswert normalerweise.
Ja, und es gibt halt auch nur so und so viele Drogen, die du konsumieren kannst. Das heißt, also bei uns im Entzug haben die das halt manchmal. Manchmal kommt da jemand rein, der kommt nur mit THC zum Entzug und lernt dann von den anderen, was es halt sonst auch alles gibt
Ja,
und kommt dann
natürlich ist
nochmal
das,
wieder.
ja.
Aber es gibt halt eben nur 25 Substanzen, die du konsumieren kannst. Aber es gibt ja so viele Verhaltensweisen auch, die man sich abgucken kann. Wie kann ich das noch einsparen? Was kann ich noch austauschen? Welcher,
Ja,
so,
ich weiß,
also.
dass es gefährlich ist, genauso wie mit allen Süchten, weil man natürlich Tipps und Tricks voneinander
Ja,
mitbekommt.
aber ich wollte sagen, bei Magersucht ist, glaube ich, nochmal deutlich vielfältiger,
Ja,
die.
und der Wunsch, besser darin zu sein, ist viel größer. Also ich weiß, ich kann natürlich mich mit anderen Süchten nicht aus,
Ja.
aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so viele Heroinabhängige sagen, boah, krass, der ist ja noch abhängiger als ich. Das will
Ja.
ich auch schaffen.
Nee.
Und das ist
Wahrscheinlich
bei der
nicht.
Anorexie ganz schlimm, die Beste darin zu sein. Weil Anorexie ja auch einfach ganz oft mit so einem Leistungsthema verknüpft ist. Was war bei
Ja.
mir auch? Abnehmen ist in unserer Gesellschaft als etwas Positives verknüpft, als einen Leistungswert, als etwas, was mit Disziplin zu tun hat und mit, ich bin in irgendwas halt besonders gut. Man kriegt genau diese Rückmeldung auch und deswegen möchte man da dann unbedingt die Beste sein. Und man fühlt sich damit auch besser als andere Leute. Deswegen ist ja auch, wenn dann jemand sagt, ich habe, also in der Zeit, in der es mir ganz schlecht ging und ich gesehen habe, wie andere Leute, ehemalig Betroffene sozusagen, gesagt haben, boah, mir geht es jetzt viel besser, ich habe zugenommen, zum Glück bin ich nicht mehr essgestört, habe ich mich über die lustig gemacht. Weil ich gedacht habe, naja, weil du schwach bist, du hast es nicht ausgehalten. Ich werde es für immer schaffen. Also in dem Moment war mir auch klar so, oh mein Gott, ich werde an meiner Hochzeit nur eine Größe, keine Ahnung was tragen, weil ich schaffe das ganz lange und ich bin nicht eine von denen, die irgendwann aufgibt und wieder essen muss und solche Sachen. Und das sind typische Anorexie-Gedanken.
Ja,
Und
das sind die, die das schaffen, nie wieder richtig zu essen, sind die, die dann auch.
du stirbst da dran
Ja.
oder du gehst massiv körperlich zugrunde mit extremen körperlichen Folgen, wirklich die ekelhaftesten Folgen der Ekelhaftigkeit. Anorexie macht einen kaputt. Es ist richtig
Ja.
schlimm, wie jede andere Sucht. Man sieht auch nicht mehr gut aus, weil man verliert seine Haare, man verliert seine Zähne, man hat komische Körperbehaarung im ganzen Körper, man hat überall blaue Flecken, einem brechen irgendwann die Knochen, man kriegt Osteoporose, man wird viel schneller alt. Es ist wirklich, wirklich schlimm.
Ja.
Und Also dieser Vergleich und dieses Lügen und den Leuten dann Essen unterjubeln. Zum Beispiel immer ganz viel Butter in das Essen von anderen Leuten machen. Oder behaupten, man hätte was kalorienreduziert gekocht, aber es war es gar nicht. Also wirklich Lügen. Und Leute füttern. Und
feeden.
Zum anderen hat das auch was damit zu tun, dass man sich selber natürlich, man ist sehr essensfokussiert und man denkt den ganzen Tag an Essen und man will den ganzen Tag Essen zubereiten. Und deswegen habe ich in der Zeit auch so ultra viel gekocht und gebacken, weil Essen war mein, wirklich, das war das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe an nichts anderes gedacht. Ich bin morgens aufgewacht und habe an Essen gedacht. Ich bin abends eingeschlafen und habe mich aufs Frühstück gefreut. Das war alles, was in meinen Gedanken war. Essen war mir wichtiger als du.
Hm.
Und das ist halt auch so eine
Verschiebung der Prioritäten.
Ja, ne? Und so ein, was glaube ich viele dann nicht verstehen, so also das ist ja voll absurd. Also ich glaube, viele denken gerade bei einer Anorexie, na, die essen halt einfach nicht. Also so, weißt du, die haben einfach keinen Bock auf Essen oder die machen es halt einfach nicht. Aber es ist ja viel mehr, also die Gedanken kreisen ja um nichts anderes mehr. Und das war bei mir auf jeden Fall auch so.
Ja.
Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass so wir uns voll voneinander entfernt haben. Oder? Also wirst du
Hattest
schon,
du das Gefühl?
Naja, so also, weißt du, nicht mehr so gerade auch mit dem Thema Berührung und naja, so gut, Libido ja. Und sowas.
Ja, klar. Ja, Libidoverlust ist ein Riesenthema. genauso auch das Ausbleiben der Regel.
Mhm.
Na, also man wird halt auch im Zweifel unfruchtbar.
Ja.
Mann, was ist denn los? Froschmals. Ja, nee, wir haben uns auf jeden Fall distanziert in der Zeit. Das war auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und hat Kraft gekostet, das auch wieder zu überwinden. Und es sind auch noch Verhaltensweisen drin geblieben, sozusagen.
Ja.
Die wir noch gemeinsam reflektieren und überarbeiten und anpassen, sozusagen.
Ja, zum Beispiel, dass ich nicht berührt werden wollte.
Genau.
Ja.
Das ist für mich noch sehr, sehr schwierig, dich einfach anzufassen. Weil ich sonst immer mit sehr viel Ablehnung darüber, deswegen erfahren habe.
Mhm.
Und das halt so eingebrannt ist. Und das muss man jetzt halt, also ja, sind wir dabei, das kommunizieren wir miteinander und arbeiten daran.
Ja, man ist so gefangen in seinem Körper und in so einem Kampf, dass man das nicht zulassen kann, dass einen jemand in den Arm nimmt oder streichelt oder was auch immer. Weil man mag das ja auch alles nicht anfassen. Mhm. Und ja, also man hat so eine ganz komische Beziehung zum eigenen Körper und in der Zeit bleibt dann da eigentlich kein Raum oder nur wenig Raum, um mit anderen irgendwie in Kontakt zu treten.
Ja, grundsätzlich bleibt ja ganz, ganz wenig Raum für andere Gefühle grundsätzlich.
Mhm.
Also man kann sich ja auch so runterhungern, quasi, dass man wenig spürt und wenig fühlt, um sich nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen und die Gefühle und was auch immer.
Ja.
Also das führt ja auch dazu. Und das Hirn schrumpft.
Ja, genau.
Also die Hirnmasse nimmt ab.
Ja, das stimmt auch, das hatte ich krass, dass ich mich auch ganz wenig erinnern kann aus der Zeit. Eben, also unter anderem, weil ich natürlich auch keine anderen Gedanken hatte als Essen, aber eben auch, weil man einfach auch vergesslich wird. So die ständige Unterernährung macht einen ein bisschen dumm.
Ja, ist so. Also Konzentrationsfähigkeit geht runter.
Ja.
Merkfähigkeit, Aufmerksamkeitsleistung und alles ab. Aber was man auch sagen muss, das erholt sich wieder. Also wenn man dann wieder normal isst, dann nimmt die Hirnmasse auch wieder zu.
Mhm.
Also das ist nichts Bleibendes.
Das gilt aber bei weitem nicht für alle körperlichen.
Nein, nein, genau.
Also Osteoporose kannst du nicht mehr rückgängig machen.
Nein, das ist richtig.
Und übrigens, jeder Monat, den man als Frau eine sekundäre Amenorrhoe hat, das heißt das Ausbleiben der Periode aufgrund von externen Faktoren, wie zum Beispiel zu viel Sport oder zu wenig Ernährung, jeder Monat davon nimmt euch Knochendichte und macht euren Körper kaputt. Das ist nicht gut, als gesunde Frau keine Periode zu haben.
Ja.
Deswegen muss man das unbedingt checken lassen, wenn ihr eure Tage nicht mehr kriegt, woran das bei euch liegt. Und ob das eure Hormone gut sind und ob man einfach vielleicht nur eine stille, also keine Blutung oder sowas hat oder woran es halt liegen könnte.
Oder ob es halt Untergewicht ist.
Ja.
Also Dinge, die man vereinfachen kann. Also man hat auch im Untergewicht zum Teil hier EKG-Veränderungen.
Herzthemen.
Also das Herz verändert sich, man kriegt Verdauungsprobleme, man hat Verschiebungen von Mineralstoff- und Elektrolythaushalt, das Blutbild kann sich dadurch dann auch verändern, Hormone können sich verändern. Und auch eben Hautveränderung, also diese Behaarung, die man dann bekommt, weil der Körper sich gegen das also der wappnet sich halt quasi.
Mm, da war ich voll stolz auf, als ich die hatte.
Na, Glückwunsch. Und dann genau, Osteoporose. Und wenn man halt als ganz junges Mädchen das schon hat oder ganz, ganz junger Junge, dann eben auch Wachstumsverzögerung.
Ja, stimmt. Das hatte ich jetzt nicht.
Du warst ja auch schon ausgewachsen.
Und so der.
Und grundsätzlich bei der Hälfte der Patientinnen kommt es zu einer vollständigen Heilung nur. Über der Hälfte.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass man im Grunde nie wirklich gesund wird, sondern wie beim Alkoholismus quasi nur abstinent lebt.
Ja, das ist halt die Frage, wie das gemessen wurde, ne? Aber
Ja.
10% werden nicht mehr gesund.
Sterben.
Nee, die behalten das. Bleiben
Ach
am
so.
Leben, aber allerdings um 15% sterben.
Ja, ich glaube, die tödlichste psychische Erkrankung, oder nicht?
Ja, einen der auf jeden Fall relativ weit oben.
Ich hatte auch noch eine Depression und die ist auch ganz weit oben.
Ja.
Bombe.
Und dann die Todesursachen sind dann halt solche Sachen wie Infektionen, weil du hast den
Ja.
Körper, der Körper hat halt so eine Lungenentzündung nichts mehr entgegenzusetzen. Herz-Kreislauf-Versagen auch ein Teil davon. Oder tatsächlich auch durch Suizid.
Das Problem bei der Anorexie ist halt auch, dass es gesellschaftlich sehr, sehr lange halt akzeptiert ist. So eine, zum Beispiel eine Essstörung in eine andere Richtung. Also zum Beispiel, dass man vielleicht eine Bulimie hat, aber trotzdem sehr dick wird. Oder, also eine Bulimie kann ja auch bei anorektisch aussehenden Patienten, oder was
Du
jetzt
kannst auch,
aussehende, eine Anorexie, man muss man nicht immer ansehen. Also manchmal sieht man dabei auch ganz normal, dass das hat nicht unbedingt was mit dem Gewicht zu tun, aber
es gibt ja auch die Anorexie mit übergeben, ne? Also, ist nicht, eine Anorexie mit übergeben ist nicht gleich eine Bulimie.
sondern.
Das hat andere Kriterien.
Ach so. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass anders als bei einer Essstörung, die zu einem Überessen führt und zu einem sehr dicken Körper,
Ein
man.
dünner Körper erstmal nicht auffällt.
Genau, also wahrscheinlich hätte ich mein Leben lang so weiterleben können, ohne dass ich jemals wirklich unter Druck gesetzt worden wäre, etwas zu ändern. Außer ich wäre jetzt noch dünner und noch kranker geworden, aber ich hatte halt noch einen Körper, der gesellschaftlich super akzeptiert war. Und wenn man mich vorher nicht kannte, hätte man das doch wahrscheinlich erstmal nicht gedacht. Weil ich war zwar sehr dünn, aber hatte auch Muskeln und ich war jetzt nicht so komplett abgemagert.
Ja.
Und mir sind zwar die Haare komplett ausgefallen, aber das weiß man ja vorher nicht, wie meine Haare sonst aussahen.
Nee, wenn man dich da kennengelernt hätte, hätte man gedacht, ja,
Ja.
dünn und sportlich.
Ja. Und das war natürlich ein Problem, weil man das nicht, weil das einem so eher als was Positives gespiegelt wird. Und ich habe natürlich, also ich habe in alle Klamotten gepasst. Ich habe, also jede Hose hat mir gepasst, jede Shorts. Also es war halt immer wieder so ein bestätigendes Verhalten sozusagen. Was halt total dumm ist, weil die Durchschnittsgröße in Deutschland ist 42, 44.
Wirklich?
Ja, und die wird in den Fast Fashion Stores nicht mal angeboten. Also es ergibt
Das
einfach vorne und hinten keinen Sinn. Und ich hatte halt mit meiner zwei Größen oder drei Größen kleineren Größe wie jetzt oder bei Hosen 5 oder was auch immer, habe ich immer was gefunden, obwohl ich absolut nicht dem Durchschnittskörper entsprochen habe zu der Zeit. Aber man fühlt sich, als
ja.
hätte man endlich das erreicht, was alle erreichen sozusagen, als hätte man endlich die Figur, die dem, also Ideal ist ja auch oft verknüpft mit. Man vergisst ja, dass ein Ideal wirklich ein Ideal ist, was wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Prozent erreichen.
Ja.
Aber ein Ideal ist nicht das Synonym für Durchschnitt oder ein Ideal ist nicht das Synonym für, wenn du dich mehr anstrengst, dann erreichst du das. Also in meinem Kopf war das halt, jetzt habe ich endlich die Figur, die ich haben sollte, weil die meisten Frauen so aussehen oder weil die meisten Frauen so aussehen sollten. Aber
Ja.
das ist totaler Quatsch.
Nee, das.
Also das Ideal und der Durchschnitt in Deutschland liegen wirklich viele Größen auseinander. Aber in der Zeit, in der ich die Essstörung hatte, habe ich in alle Klamotten gepasst, was es halt komplett widerlegt hat sozusagen oder bestätigt hat dieses essgestörte Verhalten. Und das war für mich auf jeden Fall auch ein gefährlicher Faktor. Und das war auch in der Heilung ein schwieriger Faktor, dann wieder nicht mehr
Nicht
in
mehr
Hosen
reinzupassen.
reinzupassen zum Beispiel, weil Hosen nicht für Frauen wie mich geschnitten sind. Ich habe eine breitere Hüfte als eine Taille und ich finde nie Hosen, wo der Arsch und der Bauch zusammenpassen. Ja, in der Stunde kein Problem. Abgemagerte Körper, gute Körper nach Fast Fashion.
Das ist bei den Simpsons gibt es auch eine Folge, wo ich glaube Lisa auch essgestört wird. Und dann, weil sie da irgendwie in ein Kaufhaus geht und dann ist da so ein Typ, der bei den Schaufensterpuppen die Hüften abhobelt. Ich hobel Hüften ab. Ich hobel Hüften ab, sagt er dabei. Und schabt da die
Ja.
Oberschenkelknochen dünner. Ja.
Basically, das war es bei mir auch. Ja, und dann ging es mir einfach ein bestimmten Jahr wirklich sehr schlecht körperlich. Ganz schlimm, nachts auf Toilette gehen. Auch sowas, was einem niemand erzählt vorher. Man muss ständig auf Toilette. Ich weiß nicht
Warum?
warum. Man pinkelt unglaublich viel. Ich musste jede Nacht mehrfach aufstehen.
So viel getrunken auch in der Zeit, oder?
Nee, das wird einfach alles ausgeschieden, weiß ich nicht.
Hm.
Man verliert ja auch das Fett, glaube ich, durchs Atmen und durchs aufs Toilette gehen. Also es meist ja über den Atem.
Ja.
Aber keine Ahnung. Ich musste einfach unglaublich viel auf Toilette. Ich habe sowieso schlecht geschlafen, weil mir die Knochen wehtaten. Man kann ja nirgendwo mehr liegen, weil der Körper liegt ja aufeinander sozusagen. Und
Ja.
dann reiben halt die Knochen aufeinander. Und es
Ist
tut dann auch alles
nicht mehr
weh.
gepolstert.
Man hat nicht mehr die richtigen. Ich hatte dann zu wenig Muskulatur im Rumpfbereich, dann habe ich Rückenschmerzen bekommen. Und so weiter und so fort. Und dann sind wir auf eine große Reise gegangen. Da waren wir in. Wollten wir eigentlich 4 Monate durch Asien reisen. Es war aber.
Covid.
Es war Covid.
Covid-19.
Und Coroni hat unsere Reise nach
4,5.
4,5 Wochen beendet. Und in diesen 4,5 Wochen Reisen ist halt mega anstrengend für den Körper. Man ist mega viel unterwegs. Und mit einer Essstörung konnte ich ja nicht einfach unterwegs, ach komm, ich habe gerade mal Hunger, ich esse jetzt hier mal ein Brötchen oder sowas. Ich konnte ja nur die 5 Lebensmittel essen, die mir meine Essstörung noch erlaubt hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich in kürzester Zeit noch mehr abgenommen habe. Und dann waren wir in Vietnam, das war der letzte Stopp unserer Reise. So, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber
Das war halfway, nicht mal.
ja, in dem Moment, was, also jetzt zurückblickend, was der letzte Stopp. Und da war es sehr heiß, sehr viel heißer als in den Orten, wo wir vorher waren.
Ja, heiß und schwül.
Heiß und schwül, und das hat mir komplett den Rest gegeben. Da waren wir so ein paar Tage unterwegs und haben uns die Stadt angeguckt. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich war wie so eine alte Frau. So, konnte nur eine Stunde gehen. Danach musste ich mich erstmal hinlegen und hinsetzen. Mir war so schwindelig. Ich war einfach so schlapp. Ich war richtig schwach. Und habe auch selber dann gemerkt, selbst wenn ich wollte, ich wusste, ich bin jetzt gerade schlapp, ich brauche was zu essen. Ich konnte dann auch nicht mehr essen. Nichts ging mehr. Also der Versuch, dann noch irgendwas in mich reinzukriegen, war eine Qual. Das Einzige, was ich irgendwie noch zu mir nehmen konnte, waren irgendwie so ein bisschen gezuckerte Getränke und Chicken McNuggets. Ich hasse Chicken McNuggets. Schon mein ganzes Leben
Stimmt. Das war
schon.
das Einzige Mal, dass wir die gegessen haben
Ja,
zusammen.
ich finde die absolut
Wir
widerlich.
waren in Ho Chi Minh City in McDonald's.
Das war in dem Moment das Einzige, von dem mein Körper irgendwie meinte,
Das
das
braucht er
nehme ich
jetzt.
jetzt noch an, das nehme ich jetzt. Und in dem Moment, wo ich, da gibt es auch Fotos von, einfach so komplett blass, dünn, meine Klamotten schlackern, meine Augen sind komplett tot und ich habe so diese ekelhaften Chicken McNuggets in der Hand. Und das war so der Moment von mir, wo ich dachte, also das war mein Schlüsselmoment. In dem Moment war ich so, Alter, was zum Henker? Warum sitzt du jetzt hier, kommst auf nichts mehr klar und isst Chicken McNuggets mit geschredderten Babyhühnern drin? Was zur Hölle? Und 3 Tage später sind wir nach Hause geflogen, wegen Corona. Und da war für mich klar, okay, das
Geht so nicht
muss
weiter.
jetzt irgendwie ein Ende haben. Und hab da natürlich auch, als ich nach Hause gekommen bin, nochmal ein paar Kommentare bekommen von so Freunden und Familie, die waren wirklich auch ein bisschen geschockt waren, wie ich aussah. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend für alle Leute, die jetzt irgendwie auf den großen Tipp gehofft haben oder auf, keine Ahnung, wie habe ich es da rausgeschafft?
Naja, wenn man betroffen ist und sich jetzt diese Folge angehört
Ja.
hat, dann ist man schon auf dem richtigen Weg, weil man sich überhaupt damit auseinandersetzt und weil man irgendwie gemerkt hat, dass man ein Problem
Ja,
hat.
das stimmt.
Also das ist ja schon, das ist schon die halbe Miete.
Ja. Das schon, hast du recht. Ich habe ganz lange halt gar nicht für mich erkannt, dass ich ein Problem. Eigentlich habe ich da erst erkannt, dass ich
Nein,
ein
das ist ja
Problem
das Problem
habe.
bei der Essstörung. Die meisten
Ja.
Essgestörten sehen das nicht als Problem an.
Ja. Ja, das stimmt. Ich wollte es halt nicht wahrhaben. Und da war mir dann aber gleich, ich muss irgendwie was ändern. Ich habe es dann zwar nicht so betitelt, aber. Und ich habe es auch niemandem jetzt gesagt, so, oh, ich werde jetzt irgendwie wieder gesund oder sowas. Sondern ich habe einfach für mich irgendwie gesagt, okay,
Mir reicht's.
Es muss irgendwie einen neuen Fokus geben. Und man muss natürlich auch sagen, war auch eine wirklich sehr dankbare Situation dafür, weil Corona natürlich mir nicht ermöglicht hat, zum Sport zu gehen. Ich war den ganzen Tag zu Hause, Lukas war zu Hause. Das Leben hat so eine komplette Pause gemacht und hat mir in dieser Pause natürlich den Raum gegeben, ganz viele Verhaltensweisen zu verändern und erstmal für mich zu sorgen.
Das ist schön, weil für Corona ist für die meisten anderen genau das Gegenteil
Ja.
gewesen.
Ja, ich weiß, das ist für viele ein ganz schlimmer Krankheitsverstärker, bei mir nicht. Und ich habe dann zu der Zeit immer noch ganz viel Sport gemacht und so. Also es war jetzt nicht, dass ich von heute auf morgen gedacht habe, nee, ich muss jetzt alles ändern und bla. Sondern ich habe einfach ein bisschen mehr gegessen, aber immer noch ganz viel Sport gemacht. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass, also für mich war dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die Erkenntnis, okay, anscheinend ist der dünne Körper einfach nicht für dich gemacht. Du kannst ihn nicht behalten, sozusagen. So, du hast vieles im Leben, aber den hast du halt nicht.
Es gibt ja auch die Theorie, die ist nicht wirklich belegt und auch wahrscheinlich auch eher widerlegt, dass jeder Körper so ein Gewicht hat.
So ein Setting Point.
Ja, gibt es aber eigentlich nicht keine richtigen Belege für.
Ja, aber ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, weil ich
Ja.
hatte eigentlich mein ganzes Leben immer das gleiche Gewicht, ohne dass ich dafür
Ja.
irgendwas getan habe oder nicht getan habe. Und in dem Moment habe ich mir dann halt gedacht, okay, du kannst nicht schön sein sozusagen. Also mein Verständnis von schön war ja dünn. So, das kannst du nicht haben, wenn du noch am Leben teilnehmen willst.
Ja.
Also habe ich mir selber gesagt, okay, ich gebe mir jetzt die Erlaubnis, hässlich zu werden. Und also ich esse jetzt einfach und hoffe, dass es mir dann besser geht, dass ich wieder lustiger werde, dass ich mehr Freude am Leben habe, dass ich wieder mehr mit Freunden unternehmen will, dass ich nicht bei jedem Aperol, den mir jemand anbietet, anfange zu heulen. Und dafür bin ich hässlich. Das war quasi so mein Kompromiss, den ich mit mir selber geschlossen habe. Und das ist jetzt ein sehr toxischer Gedanke, ich habe mir gesagt, ich kann ja wieder abnehmen. Also,
Du weißt ja, wie es geht.
ja, ich versuche es einfach mal und wenn es mir nicht gefällt, werde ich einfach wieder dünn. Also ich habe überhaupt nicht die Heilung gestartet mit einem gesunden Mindset. Und ich wollte auch auf gar keinen Fall Therapie machen, weil ich wollte auf gar keinen Fall, dass mich jemand zwingt, dick zu werden. Also ich wollte das auf eigene Faust sozusagen und in einem sehr, sehr begrenzten Rahmen. Also es war natürlich für mich so, okay, ich nehme mal
Es war
jetzt mal
weiterhin
so.
immer noch das große Kontrollbedürfnis von
Ja,
dir vorhanden.
ja. Und dann sind wir ins Ausland gegangen, da sind wir nach Schottland gegangen. Und das war meine Rettung, muss ich sagen. Also ohne das hätte ich es nicht geschafft, weil die Essstörung bei mir ganz eng verknüpft war mit der psychischen Erkrankung und dem Gefühl, fehl am Platz zu sein in meinem Zuhause. Also jetzt nicht konkret in meinem Elternhaus, sondern in meiner Heimatumgebung. Also nicht reinzupassen, nicht an mich angekommen zu fühlen, immer zu viel zu sein, zu falsch, dass es mit dem Studium für mich nicht funktioniert hätte, weil ich dachte, ich werde jetzt die nächste Star-Anwältin und sofort gemerkt habe, dass das einfach überhaupt nicht zu mir passt. Und im Nachhinein weiß ich, dass es die undiagnostizierte ADHS war, das undiagnostizierte ADHS. Und dass es auch nicht wirklich eine Depression war, sondern die Folge von, ja, oh mein Gott, mein Bauch.
Schon die ganze
Ja,
Zeit.
der grummelt voll. Sondern von, ja, meiner Neurodivergenz.
Ja, so ein ADS-Burnout.
Ja, vielleicht auch so ein autistischer Burnout, das weiß ich nicht. Aber in Schottland konnte ich halt einfach ein neuer Mensch werden. Das klingt jetzt mega pathetisch, aber es war so. Ich
Ja,
konnte
manchmal
da,
ist das so, manchmal.
ja.
Nein, es gibt viele Leute, die zu Hause nicht so sein können, wie sie sind. Und dann ziehen sie in eine andere Stadt und pam,
Ja,
anderer Mensch.
bei mir war das so. Ich war komplett frei, auch von der Angst, weil natürlich schwingt auch die Angst mit, wenn ich jetzt zunehme, dass Leute mich nicht mehr mögen. Oder dass Leute dann mich, also, das hat ja was damit zu tun, also, wie gut leiste ich? Je besser ich leiste, desto mehr lieben mich Menschen. Wenn ich dick werde, leiste ich weniger. Und deswegen lieben mich
Ja,
Menschen
und vor allem kann ich
weniger.
es auch über den Körper noch kompensieren. Auch wenn ich dann vielleicht wenig leiste, kann ich wenigstens dünn sein.
Es war ja eine Leistung.
Ja, genau, aber
Ja.
wenn ich trotzdem in anderen Metiers nicht
Ach
mein
so,
Leistungsbedürfnis
ja.
befriedigen kann, dann kann ich wenigstens Leistung und Kontrolle ausüben über meinen Körper. Da
Ja.
habe ich den Zugriff.
Das stimmt, ja. Und in Schottland hat mich niemand beobachtet, niemand war da, niemand konnte uns besuchen. Ich war ganz für mich alleine ich konnte ein ganz neues Ich werden, sozusagen. Und deswegen habe ich mich einfach überhaupt nicht beobachtet gefühlt und deswegen habe ich mich dann mehr getraut, wieder zu essen. Und es ist am Ende so, dass eine Essstörung, ich kann das nicht anders sagen, ich bin nicht vom Fach. Eine Essstörung zu behandeln ist exakt genauso wie eine Angststörung zu behandeln, in meinen Augen. In meinen Augen ist es nichts anderes als Expo, Expo, Expo. Man kann ein bisschen an seiner Einstellung zu seinem Körper arbeiten, man kann ein bisschen an seiner Einstellung zu Diäten und Schönheitsidealen arbeiten. Bei mir hat es zum Beispiel sehr viel geholfen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, warum sollen Frauen immer dünn sein? Woher kommt dieser Druck und mich das wütend gemacht hat und ich gedacht habe, Alter, nee, ich will nicht bei so einem Machtinstrument des Patriarchats mitmachen, ich will mich nicht klein halten, ich will eine Meinung haben. Also es war auch eine Wut, die da mitgespielt hat. Und die jetzt vor allem mich sehr befeuert in meiner Selbstakzeptanz und in meinem positiven Verhältnis zu meinem Körper. Aber in dem Moment war das nur so ein Nebenprodukt. Und das Einzige, was hilft, ist der Wunsch, gesund zu werden und die Bereitschaft, durch richtig eklige Gefühle durchzugehen.
Ja.
Jeden einzelnen Tag, jede Mahlzeit, jede Stunde sich zu entscheiden, gesund werden zu wollen und das Butterbrot zu essen und danach dazu sitzen und zu heulen.
Ja, das ist das Wichtigste, also diese Änderungsmotivation.
Ja.
Ohne die, im Zweifel muss man die irgendwie aufbauen, aber wenn die nicht vorhanden ist, dann ist es halt auch einfach sehr, sehr schwierig, das zu therapieren.
Ja, aber also die Änderungsmotivation ist ja im Zweifel das, was in der Therapie mit dir erarbeitet wird und gefestigt
Ja.
wird. Aber der Prozess des Gesundwerdens im Sinne von das Essverhalten neu programmieren,
ja.
Es liegt nur bei einem selber. Niemand kann einem dabei helfen. Keine Klinik, kein Arzt, niemand. Weil außer eine Zwangsernährung kann dich niemand dazu bringen, Dinge zu essen, die du nicht essen willst. Nicht langfristig.
Nee.
Das heißt, diese Angst vor den Lebensmitteln zu überwinden, der Weg durch die Angst ist durch die Angst durch. Jedes Mal das zu essen, im Urlaub Ja zu sagen zu dem Sangria.
Aglio und Olio, Nudeln essen.
Dass man sich für den Urlaub nicht vornimmt, morgens um 5 vor allen anderen aufzustehen, um erstmal eine Stunde laufen zu gehen, sich zu zwingen, liegen zu bleiben, sich zu zwingen, Ja zu sagen zu den Nudeln, nicht zu teilen, nicht nach der Hälfte aufzuhören zu essen. Alle diese kleinen Gedanken, jedes Mal, wenn man merkt, da sagt wieder diese Stimme im Kopf, lass es jetzt liegen, ist es nicht, sag Nein
muss
zu dem Glas,
sein?
Muss das sein, dann jedes Mal aktiv zu antworten.
Ist das wirklich eine Light Cola?
Ja. Jedes Mal zu antworten, das muss sein, ich will gesund werden, es ist mir egal, was du willst von mir, Erstung. Und den Weg dahin, also welche Motivation man findet, um das zu tun, das ist individuell, das kann alles sein. Ich weiß, dass es für ganz, ganz viele Frauen der größte Motivator ist, dass sie mal Mutter werden wollen. Für mich war das nicht so relevant, aber ich weiß, dass es für ganz viele, wenn sie einmal sich wirklich schwarz auf weiß überlegen, okay, ich riskiere hier gerade wirklich massiv meine eigene Fruchtbarkeit, dass das für sie der Moment ist, in dem sie sagen, nein, okay, ich muss kämpfen. Für mich war es zum einen diese Wut, diese politische Dings, aber vor allem auch unsere Beziehung, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr richtig da bin.
Du warst weg.
Und
also dein Inneres war weg.
Ja.
Du warst zwar noch da, aber nur die Hülle.
Nichts macht mir Spaß. Also wirklich, außer Essen. Nichts macht mir Freude. Und dann kam auch noch Alba, die hat mir auch sehr geholfen. Und das war
in Schottland, also die Natur, da wandern zu gehen und nicht aus dem letzten Loch zu japsen wie in Ho Chi Minh City.
Ja, mit jedem Mal, die man der Stimme in seinem Kopf, die einem sagt, iss weniger oder mach mehr Sport oder was auch immer, antwortet und sich dagegen entscheidet, ihr zu folgen, gewinnt man ja Lebensqualität zurück. Mit jedem Käsebrot, was ich gegessen habe, habe ich mehr Energie gehabt und konnte mich mehr darauf fokussieren, was ist mir wichtig im Leben, was macht mir Freude. Konnte mehr aus dem vollem Herzen lachen. Ich konnte endlich wieder mit meinen Freundinnen ein Glas Aperol trinken, ohne dass diese Schuld- und Schamgefühle die ganze Situation überschattet haben. Ich konnte ja gar nicht zuhören, was die anderen erzählt haben, weil ich in meinem Kopf mit mir selber gekämpft habe, wie viele Kalorien in dem Aperol drin sind. Und jedes Mal, wenn man diese Angst überwindet und wenn man sich sagt, nein, egal, ich sitze jetzt hier mit diesem schrecklichen Gefühl und ich esse das trotzdem und ich mache das nicht, was diese Stimme mir sagt, gewinnt man so viel zurück, dass es auch mit jedem Mal so viel leichter wird. Man fragt sich irgendwann gar nicht mehr, oh, sollte ich jetzt den Keks essen oder nicht? Weil man einfach weiß, ja, dieser Keks gibt mir mein Leben. Es literally is life. So.
Ja. Weil das die Hyperfixierung ja auch auflöst, dadurch, dass ich dann das Grundbedürfnis Essen gestillt habe, dann kann ich mich auch um andere Dinge kümmern, andere Dinge wahrnehmen.
Ja, und deswegen ist bei mir auch die Rückfallsorge gering, weil ich einfach weiß, dass ich nie wieder so leben will. Ich will nie wieder so gefangen sein in meinem eigenen Körper und jedes Mal seine Angst zu überwinden, ist der Schlüssel, frei zu sein. Das klingt super, ja, auch wieder so pathetisch, so getragen, aber so, das ist so. So fühlt es sich an, nicht mehr Opfer seiner eigenen Sucht zu sein oder seiner eigenen Erkrankung. Und deswegen bin ich auch so, also deswegen mache ich das auch so viel auf Insta oder bin so gegen diese ganzen Diät-Content und deswegen sind auch alle, die mal betroffen waren, stehen ja, also es gibt ja super viele, die so richtig doll dafür einstehen, wenn man einfach weiß, wie schlimm es ist. Und weil man einfach so doll anderen Leuten das ansieht, wenn sie auf diesem Weg sind.
Ja.
Also, it takes one to know one trifft bei Essstörungen also 150% zu. Ich sehe Leuten sehr, sehr, sehr weit vom Weitem an, ob sie ein Problem mit dem Essen haben oder nicht und in wie groß das Problem ist. Und wenn man das dann auf Social Media sieht, wie das verherrlicht wird, verharmlost wird, wie restriktive, kalorienreduzierende Diäten immer noch als so Nonplusultra angeboten werden, wenn das immer noch so als jeder kann mit sich selber machen, was er will. Ja, kann er, aber er sollte nicht auf Insta darüber reden, weil das ist gefährlich. Und das ist
Ja.
mittlerweile wirklich in so vielen Arten belegt, dass es auch wirklich keine Ausrede mehr gibt, um noch so eine Art von Content zu machen.
Ja, vor allem, weil die Zielgruppe ja auch immer jünger wird.
Ja.
Also die jungen, also als wir groß geworden sind, wir Boomer gefühlt, aber da gab's Insta und so nicht. Da gab's die Bravo und die hat man dann gelesen und dann war's das. Aber jetzt doomscrollst du durch Insta-Reels von dünnen, jungen Frauen, die dir sagen, wie es geht. Und du
Ja.
guckst sie dir an und dann guckst du dich selber im Spiegel an und merkst, oh nee, meine Hüfte sieht aber anders aus. Ah, okay, ich weiß jetzt, was ich machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also Social Media ist auf jeden Fall nochmal deutlich verstärkt und da gibt es ja auch schon einige Studien. Und ich muss auch sagen an alle Influencer-Kolleginnen, ich verurteile diese Art von Content. Ich bin der Meinung, Menschen, die Diät-Content posten und nicht die gute Art, nicht gesunde Ernährung und Lebensweise, sondern wirklich Diät-Content, sind schuld an Essstörungen. Man trägt eine Verantwortung. Und da gilt meiner Meinung nach auch nicht das Argument, ja, die sind ja selber krank. Man merkt das, wenn man selber, also im Zweifel, man lügt ja. Also die behaupten dann ja auch, okay, what I eat in a day und dann morgens das und das und das. Ich weiß, dass ihr davon die Hälfte nicht gegessen habt, wenn ihr so aussieht, wie ihr ausseht. Ich
Ja.
weiß es, weil ich selber diese Person war, die das nicht gegessen hat. Und ich weiß, dass ich selber diese Person, weil ich selber diese Person war, die, während sie anderen erzählt hat, ja, nee, alles gut und ich habe mein Essen unter Kontrolle. Ganz genau in ihrem kleinen Gehirn wusste, nee, eigentlich stimmt das nicht und eigentlich ist das eine Ausrede oder beziehungsweise eine Lüge. Und du hast eigentlich ein Problem, weil du weißt ja, dass du gestern Abend schon wieder den halben Apfel weggeschmissen hast, den du eigentlich essen wolltest. Und deswegen finde ich, es gibt so viele Studien, die sagen, mach das nicht, diese Art von Content, what I eat in a days, Kalorienangaben auf deinen Rezepten, darüber reden, wie dünn sein das Leben positiv verändert hat und so weiter. Also dieser Fokus auf Abnehmen ist
Ja.
gefährlich und ihr seid schuld daran, wenn Leute daran sterben. Ende.
Ja, das ist halt die Anleitung, ne? Und es, die da gepostet wird. Und es wird halt gemacht und dann kommen diese positiven Gefühle und dann kann sich das verselbstständigen. Und dann hast du halt die Anleitung
Ja,
zur Essstörung
ja.
gepostet. Und das weiß ich nicht, ob das so
Es,
gut
man
ist.
kann gesunde Lebensweise vermitteln, ohne das.
Ja.
Also es gibt wirklich keinen Grund dafür. Man kann gesunde Rezepte posten, bei denen man vermittelt, dass gesund nicht bedeutet kalorienreduziert,
Ja,
sondern
das ist ganz wichtig.
bunt und vielfältig und
Frisch.
ohne Verbote und mit dem
Ausgewogen.
Fokus auf Intuitivität, also wonach fühle ich mich? Und das ist auch, glaube ich, so dieses Thema intuitiv essen, ist ja auch so, wo viele Leute so das Gefühl haben, so, ja, na, wenn ich intuitiv esse, dann würde ich halt 15 Donuts essen.
Glaube ich nicht.
Das stimmt nicht. Wenn man gesund ist und ein gesundes Verhalten zu seinem Körper und zu seinem Essen hat, dann isst man das, wonach man isst. Und wenn man jetzt ernsthaft mal eine Woche lang jeden Tag 15 Donuts isst, Leute, euch geht so scheiße danach.
Danach wollte ich keine Donuts mehr essen.
Niemals wollt ihr wieder Donuts essen. Und Menschen, die das tun, sind krank, weil sie eine ganz schlechte Verbindung zu ihrem Körper oder zu, also das ist ja auch eine Essstörung dann.
Ja.
Und wenn man wirklich darauf vertraut, dass der Körper einem schon sagt oder auch die Emotionen manchmal einem sagen, was braucht man, dann klappt das auch. Ich achte überhaupt nicht mehr auf mein Essen und ich habe nicht viel zugenommen. Also ich habe zugenommen, bis ich wieder gesund war und danach nicht mehr. Mein Körper hat sich nicht mehr verändert die letzten Jahre, obwohl ich überhaupt nicht mehr auf irgendwas achte. Und das liegt nicht daran, dass ich, und das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag Pizza oder sowas esse, sondern ich esse das, womit ich mich gut fühle. Und an manchen
Ja,
Tagen ist es das und an manchen Tagen ist es was
was
anderes.
der Körper einem sagt, was er braucht.
Ja, und
Das ist so einfach so ein Gefühl.
ja, manchmal ist es, Und manchmal ist es eben, also ich finde auch emotionales Essen an sich nicht schlimm. Ja, manchmal esse ich Essen, um mich zu beruhigen, weil ich gestresst bin oder weil ich traurig bin oder was auch immer. Aber ich nehme das in dem Moment dann wahr. Ich merke, okay, ich esse jetzt gerade aus Stress. Dann sortiere ich das für mich ein. Dann bin ich so, ja, okay, ich habe ja aber auch gerade eine stressige Phase. Oder ja, ich
Ja.
habe ja auch gerade irgendwie PMS oder so. Und dann ist das für mich völlig okay. Dann habe ich nicht das Bedürfnis, das wieder gut zu machen. Und dann komme ich auch nicht wieder in so einen Zyklus von Essen, nicht essen, Montagsdiät anfangen, weil ich am Sonntag irgendwie Kuchen gegessen habe, sondern es ist einfach heute ein Tag, an dem ich gestresst bin. Aber vielleicht habe ich übernächste Woche einen Tag, an dem ich richtig gut Laune habe, mit Freunden unterwegs bin, dann vergesse ich mal Mittagessen und dann, also das gleicht sich ja alles wieder aus irgendwie. Und das gleicht sich aber
Ja.
nur aus, wenn man das zulässt. Aber solange man immer noch anfängt, an irgendeiner Stelle zu kontrollieren, kann auch kein Ausgleich stattfinden. Weißt du, was ich meine? Und man muss halt gänzlich darauf vertrauen. In dem Moment, wo man Bock auf Kuchen hat, aber auch in dem Moment, wo man Bock auf Salat hat. Und dann das
Ja.
zulassen und.
Ja, und es gibt auch Phasen, in denen man mehr Nahrung braucht und Phasen, wo man weniger braucht. Wenn man viel unterwegs ist, viel draußen macht und tut, oder wenn man, so wie ich jetzt momentan, ich habe das auch gemerkt, jetzt gerade habe ich deutlich weniger Appetit. Weil einfach, weil ich im Büro sitze und das war's. Und mit dem Auto nach Hause fahre und dann bin ich zu Hause
Was
und
mir
mache nicht mehr
mittlerweile
viel.
auch manchmal passiert, ist, dass ich jetzt nicht komplett vergesse zu essen, weil das bei mir schon sehr strukturiert ist, aber so, dass ich so, oh, wir haben ja gar nichts eingekauft. So, das wäre mir niemals vorher passiert. Also niemals, weil es mir jetzt einfach nicht mehr so wichtig ist.
Ja,
Es ist,
die Priorität geht verloren.
ja, diese Food Noise ist einfach weg und das
Ja.
ist so wertvoll und so angenehm und ja, fertig.
Fertig.
Also wir haben jetzt natürlich nur über meine Essstörung quasi gesprochen.
Ja,
Ich
wieso
habe
bist du
eine
sonst?
wie heißt das, retrospektiv diagnostizierte Anorexie oder so. Ich hatte ja keine Therapie, deswegen habe ich nie eine offizielle Diagnose bekommen.
Ja.
Aber in meiner Diagnostik für die Depression und das ADHS und so habe ich das natürlich erzählt und dann wird das, glaube ich, da so eingetragen als quasi, sie hatte das mal. Weiß ich nicht mehr so genau. Aber das ist vielleicht auch relevant für Leute, die jetzt denken, okay. Kann man sich das diagnostizieren lassen oder nicht? I don't know.
Nachträglich.
Ja, also
Also, wenn es relevant ist. Wenn man
ich
es,
weiß,
wenn
dass
man
viele
jetzt.
Leute da Wert drauf legen, ob das jemals diagnostiziert wurde oder nicht. Deswegen zur Transparenz, ich habe es
Ach
nur
so.
rückwirkend diagnostiziert bekommen.
Ja. Gut. Man muss als Therapeut sowieso immer darauf vertrauen, was der Patient einem sagt oder die
Ja.
Patientin. Von daher. Deswegen dokumentieren TherapeutInnen ja auch ganz viel im Konjunktiv. Der Patient gibt an, er lebe derzeit bei seinen Eltern.
Ja.
Ja, ich kann es nicht überprüfen. Kann sein, dass es nicht stimmt. Er hat es mir gesagt.
Ja.
Mit was anderem kann ich nicht arbeiten. Kann es ja nicht überprüfen, außer ich frage seine Eltern.
Ja, also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Arten der Essstörung und es gibt auch Menschen, die mit Sicherheit viel schlimmer noch von Anorexie betroffen, oder nicht mit Sicherheit, sondern auf jeden Fall viel schlimmer betroffen sind, als ich es je war und vielleicht auch je geworden wäre, wie auch immer. Aber wenn ihr das Gefühl habt, Essen ist in eurem Leben, nimmt mehr Raum ein, als
Ihr
ihr
das
müsst euch
wollt.
ernähren und ihr habt vielleicht Freude am Kochen, dann habt ihr ein Problem.
Ja.
Essgestörtes Verhalten fängt sehr, sehr, sehr viel früher an, als man sich das selber eingestehen möchte. Und ich kann euch nur von Herzen raten, nahelegen, wie auch immer, das loszulassen und sich damit auseinanderzusetzen und dagegen was zu tun und sich selber mehr zu vertrauen. Weil ihr seid noch, wahrscheinlich noch relativ jung. Ihr habt noch sehr, sehr viele Jahre vor euch. Noch sehr viele schöne Momente, aber auch nicht so schöne Momente. Und es ist so ein Disservice, sich selbst gegenüber. Sein Leben davon überschatten zu lassen, über Essen und seinen Körper nachzudenken. Und ich bin so froh, manchmal bin ich der Essstörung fast dankbar, weil sie mich gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen und ich nicht eine von den Frauen bin, die mit 60 immer noch Diäten macht, sondern ich weiß einfach, wenn ich hoffentlich 80, 90 Jahre alt werde und da liege und über mein Leben nachdenke, dass ich diesen Druck habe gehen lassen und zwar sehr, sehr viel früher als die meisten anderen Menschen.
Ja.
Und seid nett zu euch. Tut euch das selber nicht an.
Nein.
Befreit euch davon. Nichts kann euch ein perfekt geformter Körper geben. Nichts. Bestätigung von außen, ja toll, aber dann werdet ihr älter und eure Brüste hängen und dann ist es weg mit der Bestätigung. Dann könnt ihr noch so dünn sein.
Ja. Und dann, deswegen ist es auch gefährlich, so bei Leistungssport. Mhm. Ne, es gibt ja bestimmte Sportarten, die nochmal deutlich betroffener sind von Essstörungen. So Skispringen, ganz gefährlich. Radsport, ganz gefährlich.
Wenn man ja den Körper so sehr braucht, also den dünnen Körper.
Ja, und je dünner du bist, und also es geht darum, so dünn wie möglich zu sein und dabei noch die maximale Leistung zu haben.
Mhm.
Beim Radsport.
Mhm.
Je weniger, also ich, keine Ahnung, ich beispielsweise, ich kann 100 Watt treten oder so, wiege jetzt aber 87 Kilo, dann ist das das ist ganz schön wenig Watt pro Kilo. Wenn ich jetzt 20 Kilo abnehmen würde und immer noch 100 Watt treten kann, dann kann ich deutlich schneller den Berg hochfahren.
Ja.
Und beim Skispringen, je schwerer du bist, desto
du meinst, dass dann
früher kommst du runter.
Wieder loszulassen, wenn man dann aus dem aktiven Sport austritt.
Ja. Nein, und grundsätzlich ist das eine hohe Gefahr, da reinzurutschen, weil das dann eben auch mit Leistung zusammenhängt. Also je dünner ich bin, desto besser ist meine Leistung.
Ja.
Deswegen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, da gibt es natürlich dann nochmal Gruppen oder halt auch Models oder so, die
Models,
so besonders gefährdet sind, das stimmt. Aber also wirklich, auch wenn ihr keine Anorexie habt oder kein massives Problem mit Essen, lasst Essen und euren Körper nicht so viel Raum einnehmen in eurem Leben. Es lohnt sich nicht, wirklich. Ich schwöre es. Und auch wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, sie hat leicht reden, weil sie ist in einem enorm schönen Körper, sie ist dünn, sie ist gesund, bla 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 bla. Ja, ich weiß, es ist viel einfacher, wenn man nicht diskriminiert wird aufgrund seines Körpers. Aber auch euren diskriminierten Körper könnt ihr nicht retten, heilen oder lieben, indem ihr ihn abwertet oder kontrolliert. Also, warum sollte man einen Körper, den man hasst, gut behandeln? Wieso sollte man dem gutes Essen zuführen, mit dem rausgehen wollen? Es ist wie ein Hund.
Tamagotchi.
Nur wenn ihr sagt, okay, Körper, so, du bist, wie du bist. Ich finde XY an dir vielleicht jetzt nicht so gut.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt, ist es eigentlich auch gar nicht mal so wichtig, weil alle Dinge, die ich in meinem Leben machen kann, kann ich auch hässlich machen. Und ich möchte einfach, dass du so gut wie möglich mit mir durchs Leben gehst. So
gesund wie möglich.
Dass wir uns einig werden, weißt du, wir treffen uns in der Mitte, du bleibst gesund, ich mach meinen Kopf ein bisschen gesünder. Und nur dann kann man ja auch sowas wie emotionales Essen überwinden oder sowas wie Fressattacken oder so, weil die ja aus einem Kontrollzwang geboren werden.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt Größe XY und da tun mir die Knie weh. Ja, ist scheiße. Das ist ein richtig guter Grund abzunehmen. Zu dick zu sein, um Sport zu machen oder dass einem die Knie davon wehtun. Ja, nehmt ab. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute abnehmen. Ich bin nicht gegen Abnehmen. Ich bin gegen Diet Culture.
Das ist ein Unterschied.
Aber der Weg zum Abnehmen ist nicht restriktive Diäten über einen kurzen Zeitraum, sondern zu lernen, was schmeckt mir besonders gut, was aber auch gesund ist. Wie kann ich meinen Müsli morgens aus irgendwie 80% Zucker mit was ersetzen, was ich gerne esse, was mir Freude macht, wo ich gerne in den Tag starte? Wie kann ich vielleicht meinen Arbeitsweg so verändern, dass ich mich dabei bewege? Wie kann ich mit meinen Kindern rausgehen, sodass wir alle gemeinsam Bewegung haben, ohne dass ich meinen Kindern sage, ey, keine Ahnung, Oliver, du bist fett, iss mal weniger.
Ja.
Also, so wie, wie ihr mit euren Kindern umgehen würdet oder so wie ihr selber als Kind vielleicht mit Essen umgegangen seid, wenn ihr da hoffentlich vielleicht noch ein gutes Essverhalten hattet, so müsst ihr jetzt auch mit euch umgehen.
Ja.
Und natürlich gibt es da Krankheiten und was auch immer, die einen davon abhalten.
Oder was auch immer gut funktioniert, ist, wenn man dann fragt, ja, was würdest du denn einer Freundin raten? Und dann erzählen die Leute einem eigentlich mal ganz genau das, was sie machen müssten. Und dann kann man sagen, ja, okay, und sie wissen ja schon, was ihnen gut tut, scheinbar.
Ja. Ja, genau. Also, esst, Mädels. Ohne Mampf, kein Kampf.
Richtig. Ich muss jetzt auch los, ne? Ich habe hier jetzt noch schön Zahnreinigung.
Horror. Das ist das Schlimmste, was es gibt, finde ich.
Ja.
Zahnarzt.
Danach Amt, noch besser.
Nee. Ich würde lieber 3 Wochen lang jeden Tag 4 Stunden auf dem Amt hocken, als einmal zur Zahnreinigung zu gehen.
Okay. Na gut. Ich galoppiere jetzt hier mal los, aber wir sehen uns wieder bestimmt.
Tschüss.